Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Auf und Davon. Den Podcast mache ich natürlich nicht allein, meine bessere Hälfte ist auch am Start. Bolle.
Ich bin auch am Start.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Wir sind hier zurück Ende März in Rostock in unserer bescheidenen, gemütlichen Wohnung und haben uns überlegt, heute mal über unsere Reise nach Lappland zu sprechen, welche nämlich erst vor kurzem stattfand.
Und du bist jetzt immer noch hyped, du bist noch in Stimmung.
Total.
Und also, fühlst es noch komplett,
ne? Ich fühle es noch komplett, während alle schon sehnsüchtig auf den Frühling beziehungsweise schon fast auf den Vorsommer warten, bin ich mit meinen Gedanken immer noch in den eisigen Weiten Lapplands, Finnisch Lapplands.
Mhm. Und warum das so ist, warum uns das Land so gecatcht hat, darüber sprechen wir gleich. Zuerst wollen wir aber mit allgemeinen Infos starten zu unserer Tour, dann erzählen wir natürlich, was wir auf unserer Reise so erlebt haben, was wir so empfehlen können. Und am Ende kommen nochmal allgemeine Tipps zur Packliste, Nordlichter, was der Spaß gekostet hat und so weiter und so weiter. Aber fangen wir mal ganz vorn an. Bolinchen, warum überhaupt Lappland? Erzähl, du hattest ja den Einfall. Mal wieder, muss man ja sagen.
Emmy war einfach nur dabei. Emmy kriegt dann immer die Ansage, so Emmy, morgen geht's los, pack deinen Koffer. Er weiß auch immer, außer das Reiseziel, gar nicht, was ihn vor Ort so erwartet, wo wir übernachten, welche Touren wir wann unternehmen. Das ist, glaube ich, auch so ein Frauen-Männer-Ding. Oder?
Vielleicht, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall bist du der Head of Travel, Reiseplanung. Und
Head of Reiseplanung, ich bin der HOR. Kann ich das jetzt in meine Vita schreiben? Das ist ja cool.
Ja, ich mache es auf deine Visitenkarte drauf.
Der aber auch so deutsch-englisch, Head of Reiseplanung. So Leute, und der Head of Reiseplanung erzählt euch jetzt mal, warum es Finnisch Lappland geworden ist. Ich muss dazu sagen, ursprünglich wollten wir, ich meine, es war Anfang Corona-Zeit, kurz vor Corona, hatte ich auf dem Schirm, mal nach Nordnorwegen zu reisen, nach Tromsø, heißt das so. Denn das ist ja auch eine ganz nördliche Region, wo man Polarlichter sehen kann, Winterwanderungen und sämtliche andere coole Abenteuer. Schlussendlich wurde es jetzt aber Finnisch Lappland. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Einfach so. Von meinen Recherchen her dachte ich, ja, das passt auch. Da warten die gleichen Abenteuer wie in Nordnorwegen auf uns. Und das mit dem Flug etc. hatte ganz gut geklappt.
Komm, ausschlagend war der Weihnachtsmann, weil der Dude ist in Finnisch Lappland unterwegs, der wohnt dort.
Stimmt, der hat ja seine Heimat in Finnisch Lappland.
Und das ist das Argument, warum wir dahin gegangen sind.
Okay, das war das
Argument. Zu unbewusst vielleicht.
Ich wollte im März nochmal so ein bisschen Weihnachtsstimmung rauskitzeln.
Wolltest du den Weihnachtsmann mal kennenlernen. Ob wir das gemacht haben, ob wir das geschafft haben, hören wir nachher. Auf jeden Fall, ja, das sind schon mal gute Gründe, warum man nach Lappland
geht. Ja, und man hat ja schon öfter mal davon gehört, Lappland, ob Schwedisch Lappland oder Finnisch Lappland, mit Husky-Touren und Rentiere hautnah erleben, Polarlichter, Schneeschuhwanderung, das alles kann man nämlich auch in Lappland wunderbar machen. Und genau das haben wir auch gemacht und sind, wann war das, so zweite Märzwoche von Berlin nach Rovaniemi geflogen. Und Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum es jetzt der Monat März geworden ist. Das lag eigentlich nur daran, dass die Tage im März schon länger sind in Finnisch Lappland. Mhm. Weil Dezember, Januar, Februar, vor allem Dezember, Januar, sind sehr dunkle Tage. Da hat man jetzt nicht so viel Tageslicht. Und ich habe mir das so ein bisschen stressig vorgestellt, wenn man irgendwie seine Aktivitäten am Tag denn so sehr nach der Zeit richten muss.
Und ich meine, da musst du um 14 Uhr vielleicht mit deinem Programm durch sein, ja, die ist dann gleich schon dunkel.
Aber es wird halt auch gar nicht wirklich hell in den ganz, ganz dunklen Jahreszeiten. Und deswegen wurde es März und wir hatten tatsächlich fast 12 Stunden Tageslicht. Also die Sonne ist um 6 aufgegangen und gegen 18 Uhr untergegangen. Dementsprechend hatten wir richtig schöne, lange Tage in Finnisch Lappland. Und es war auch gar nicht so kalt, denn im Dezember, Januar, Februar, ey, das kann richtig kalt werden mit minus 35 Grad. Und ich befürchte, es ist gefühlt noch kälter, weil bei uns war es auch gefühlt immer kälter, obwohl das Thermometer nur im Schnitt minus 5 Grad angezeigt hat. Wir hatten einen Tag mit minus 15 Grad oder zwei Tage, wo es wirklich nochmal deutlich kälter war. Aber gefühlt fand ich es noch kälter als 5 Grad.
Das hat ja auch die Wettervorhersage immer gesagt. Ja, minus 5 Grad, aber gefühlt minus 13. Und ja, also es war immer 5 bis 10 Grad kälter als die tatsächliche Temperatur.
Genau, und da dachten wir uns, ja, das passt auch, weil wir sind jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gut ausgestattet zu Hause, dass wir jetzt auf eine Winterexpedition bei minus 30, 40 Grad hätten gehen können.
Du hast keine arktische Schutzausrüstung in deinem Schrank?
Ja doch, ich kann mal gucken. Habe ich vielleicht hinten in der Ecke mein Overall und meine Antarktis-Schuhe?
Und eine Plüsch-Hausschuhe.
Ja, ich komme da richtig wie so ein Friseur an. Naja, das war dann also ja der Grund für den März und für Finnisch Lappland.
Ganz kurz eingehakt, man muss auch sagen, Dezember, Januar ist Hauptreisezeit, so wie ich das mitgeschnitten habe. Dezember, gerade Weihnachten und so, ein großes Thema. Da sind auch viele.
Im Weihnachtsdorf, Weihnachtsdorf. Ja, genau. Aber generell. Ich glaube, es ist generell, es verteilt sich doch durchaus sehr gut. Im März war auch schon noch ganz schön viel los. Zwar nicht, wenn man weiter rausgeht aus der Hauptstadt Lapplands, aber ja, wie Marco schon sagte, sind dann doch eher die Leute Dezember, Januar, Februar da. Und man muss ja dazu sagen, dass die Wintersaison auch sehr lang ist. Ich würde sagen, im Oktober, spätestens Mitte November, liegt schon richtig hoher Schnee, sag ich jetzt mal. Also richtig viel Schnee, und der liegt auch bis in den Mai rein. Also ihr könnt eigentlich innerhalb von fast 6 Monaten eine relativ schöne Winterreise haben, obwohl es jetzt im März schon deutlich weniger Schnee war, als wir gedacht haben. Also es lag schon hoch Schnee, aber jetzt waren zum Beispiel die Bäume nicht mehr mit Schnee bedeckt, es sei denn, man war sehr weit, oh, mein Magen hat richtig laut geknurrt, habt ihr es gerade gehört? Es sei denn, man war in sehr hochgelegenen Regionen in Nationalparks, wo die Bäume durchaus noch schön puderzuckerweiß bestreut waren.
Ja, genau.
Aber ja, es lag doch, wie gesagt, sehr viel Schnee. Und
also der Punkt war, glaube ich, dass es länger nicht geschneit hat, aber der Schnee von vor ein paar Wochen noch lag, weil es einfach immer...
Es ist immer konstant kalt,
also da Grad kann gab gar oder nichts drunter. Tauen. Ja. Genau, und entsprechend war nicht mehr so viel Schnee auf den Bäumen, aber es lag generell noch viel Schnee so in der Landschaft oder an den Straßenrändern.
Das sieht man gerade, wenn es irgendwie zusammengekehrt wurde. Mhm. Irgendwie neben unserer Hütte im Wald war ja auch, wie hoch war diese Schneeschicht? Ein Meter? Also es war... Locker, es ging mir bis zur Brust fast, der Schnee.
Also Meter könnt, ging mir bis zur Brust.
Ja, dann könnt ihr jetzt euch ausrechnen, wie groß ich bin. Mit Arme hoch 1,60. Also Leute, was wir eigentlich damit sagen wollen. Es lag genug Schnee. Es war eine wunderschöne Winter Wonderland-Reise, so wie man sich Finnisch Lappland vorstellt. Nicht, dass es jetzt, dass ihr denkt, es lag nicht genug Schnee, weil wir das erwähnt haben, aber es war wirklich traumhaft schön.
So, dann zu unserer Reise im Speziellen. Also wir waren 10 Tage in Lappland und empfanden diese Dauer ja im Nachhinein auch perfekt eigentlich. So hatten wir genug Zeit, um alles zu erkunden, entspannen, vielleicht jeden Tag eine Tour zu machen und nicht irgendwie vormittags jenes und abends das andere. Und was halt gut war, wir konnten Schlechtwettertage aussitzen.
Ja, wir hatten jetzt nie wirklich schlechtes Wetter, muss man dazu sagen. Es gab mal 1-2 Tage, da hat es geschneit, aber auch so ein bisschen fies geschneit mit ein bisschen Wind. Und es war dann schon eher ein bisschen ungemütlich als jetzt winterlich romantisch. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht Wetter war. Aber so haben wir auch mal einen Tag einfach nichts gemacht in unserer Hütte, zu der wir später noch kommen werden. Gemütlich in der Sauna gesessen, den Kamin angemacht und einfach mal nichts gemacht.
Und auch zu wissen, du hast jetzt überhaupt keinen Zeitstress. Du kannst dir jetzt diesen freien Tag auch erlauben letztendlich und einfach mal nichts machen, außer... Ja. In der Sauna sitzen.
Das ist uns tatsächlich auch echt wichtig auf Reisen, dass wir auch immer mal 1-2 Tage haben, wo wir nicht das Gefühl haben, oh Gott, wir müssen jetzt raus, wir müssen was erleben, sondern wir können auch einfach mal runterfahren. Oh, mein Magen knurrt schon wieder richtig laut, habt ihr das gehört?
Ich hole mal kurz die Pizza.
Wir empfehlen dir für die Lapplandreise im Winter mindestens 7 Tage.
Ja, damit man auch, wie gesagt, Puffertage hat. Ich meine, wenn man keine Zeit hat und ballern möchte, gehen vielleicht auch 5 Tage Rovaniemi vielleicht, wo man auch die eine oder andere Tour dann machen kann. Aber 7 Tage wäre dann echt schon gut.
Ich glaube, das machen auch echt viele. Viele reisen nach Rovaniemi und nutzen die Stadt auch als Ausgangspunkt. Die buchen sich eine Unterkunft dort für 5 bis 7 Tage und machen auch alle Touren von dort aus. Dementsprechend ist es dort etwas touristischer und der Ort ist jetzt auch nicht, ich würde sagen, ist jetzt keine Augenweide. Es ist einfach ein Ausgangspunkt und man hat ein paar Shops, Restaurants, Cafés und so weiter. Wir sind aber nach 3 Nächten in Rovaniemi weitergezogen. Im Nachhinein reichen auch 1 bis 2 Tage in Rovaniemi.
Wenn man vorhat, das Programm auch woanders zu machen. Ne? Man kann in Rovaniemi bleiben, wenn man auch keinen Mietwagen holen möchte, nicht selber fahren möchte. Wir haben Pärchen getroffen, die das so gemacht haben. Die waren nur dort, haben alle Touren gemacht und dann passt das schon. Aber wir hatten ja einen Mietwagen, dazu später mehr.
Genau, und wir sind in Rovaniemi gestartet und wollten halt nicht alles an Touren von der Stadt aus machen. Denn wir hatten ja noch eine wunderschöne Unterkunft gefunden, zu der wir auch gleich kommen. Und nach den 5 Nächten in Posio, so hieß die zweite Region, wo unsere Hütte stand, waren wir noch in Ruka Kusamo 2 Nächte, aber auch eigentlich nur aus dem Grund, weil unsere Hütte nicht für den gesamten Zeitraum frei war. Deswegen mussten wir nochmal umziehen. Ansonsten hatte das jetzt keinen weiteren tiefen Hintergrund, warum wir für 2 Nächte nochmal woanders hingegangen sind.
Genau, also wir haben uns von der Hauptstadt Lapplands, sozusagen Rovaniemi, dann Richtung Osten bewegt, bis genau. Fast an die Grenze zu Russland.
Stimmt, eigentlich, ja. Das waren auch nur noch 30 Kilometer Luftlinie, glaube ich. Aber ja, eigentlich kannst du in fast allen Regionen in Lappland die beliebten Ausflüge machen, wie Schneemobiltouren, Huskytouren, Wanderungen etc. Posio war für uns, wie gesagt, ein wunderbarer Ausgangspunkt. Es war nicht zu weit von Rovaniemi weg, nicht zu weit von vielen Highlights, zu denen wir später nochmal was sagen werden. Aber es gibt noch weitere Regionen, die auch beliebt sind, wo auch viele ihre Lapplandreise machen. Das wäre zum einen ganz im Norden Lapplands die Orte Inari, Ivalo und Sariselka, dass du es mal gehört hast. Diese Region findet sich im Norden Lapplands. Dann gibt es noch die westliche Region rund um Levi, Kitala und Ilas.
Ich freue mich gerade, dass du die Namen aussprichst und vorliest.
Ja, das ist nämlich immer witzig. Die haben oft so S in den Worten, die werden aber wie ein A ausgesprochen. Es wäre eigentlich lustig, hätte ich dich mal jetzt vorlesen
müssen. Nein, Mann, du machst das gut. Eine Region haben wir noch.
Und im Südosten, in die Richtung, in die wir auch gefahren sind, Sala, Ruka und Kusamo. Das kannst du aber auch auf unserem Blog nochmal nachlesen. Und wie gesagt, in jeder dieser Regionen kannst du so gut wie alle beliebten Ausflüge machen, weil es gibt so viele Husky-Farmen, so viele Schneemobiltouranbieter und so weiter und so fort. Posio, wie gesagt, war für uns der perfekte Ausgangspunkt. Haben wir eigentlich schon erwähnt, wie wir überhaupt nach Rovaniemi gekommen sind?
Mit dem Gummischlauchboot.
Mit dem Gummischlauchboot, genau. Über die Ostsee ging es immer weiter.
Nee. Bietet sich an, wenn man in Rostock wohnt.
Es haben uns doch sogar einige beim Lagerfeuer gefragt, ja, seid ihr denn mit dem Auto angereist?
Viele haben gefragt. Ja. Gut, Rostock bietet sich schon an, da geht eine Fähre rüber nach Schweden. Finnland, Schweden die Ecke.
Aber Dänemark, Schweden, da muss der richtig weit fahren. Ich glaube, sind das nicht 1600 Kilometer oder so?
Wir machen es kurz, wir sind nach Berlin geflogen.
mit Eurowings. Genau, das war ein super entspannter Direktflug. Ich glaube, die haben Rovaniemi nur im Winter auf dem Plan, weiß ich jetzt gar nicht genau. 2:20, dann waren wir da. Ganz entspannt. Und weitere Airlines wären zum Beispiel Finnair, die aber meist einen Stopp in Helsinki haben. Mit der Airline sind wir zurückgeflogen, war aber auch alles total entspannt und easygoing. Und ich glaube auch Lufthansa hat Rovaniemi auch im Plan, bin mir aber auch nicht genau ganz sicher. Ihr könnt alternativ zu Rovaniemi auch nach Kusamo fliegen und ich glaube, es gibt noch den Flughafen in Kitala. Wie gesagt, hängt am Ende ein bisschen davon ab, welche Region Finnisch-Lapplands ihr erkunden möchtet.
Dann sind wir angekommen in Finnland, plötzlich wieder mitten im Winter quasi. Die dicksten Sachen angezogen, weil wir auch gar nicht wussten, was uns so erwarten wird. Das waren jetzt nicht minus 20 Grad, Gott sei Dank, direkt am ersten Tag. Es war außergewöhnlich warm, ja, glaub, für die Jahreszeit.
Was hatten wir da? Plus 3 Grad sogar, ne? Als wir angekommen sind, war es relativ mild. Und davor hat es in Berlin aber wunderschön, ich glaube schon 10 Grad und Sonnenschein. Also es war schon wieder back in eine andere Welt.
Auf jeden Fall hat man dann schon gesehen, wie der Schnee an den Straßen liegt, am Straßenrand, so zusammengepflügt irgendwie am Rand, das sich dann Meter hoch aufgetürmt hat. Also da hat man schon gemerkt, man ist back im Winter. Und ich muss ja sagen, du hast mich ja schon so ein bisschen in die Reise so ein bisschen vorbereitet. Aber ich wusste, was mich erwartet, aber dann wirklich nicht nur in der Theorie zu wissen, was mich erwartet, sondern auch in der Praxis war es dann nochmal was anderes, weil dann dachte ich nur so, okay, wir holen jetzt ein Auto ab, so viel Schnee, so viel Eis. Als Fahrer fühle ich mich ja immer ein bisschen verantwortlich, gut von A nach B zu kommen und ich dachte mir dann nur, hoffentlich klappt das alles.
Das ist auch immer dein One-Job auf einer Reise, uns gut von A nach B zu fahren.
Ja, ich weiß nicht, ich dachte halt, es hat immer Minusgrade, minus 3, 4, 5, manchmal minus 10 Grad. Da wird jedes Wasser sofort zu Eis und sind die Straßen dann immer vereist. Es ist immer Glatteis, Blitzeis, keine Ahnung, nicht geräumte Straßen. Ich habe dann irgendwie so ein kleines Horrorszenario in meinem Kopf gehabt und dachte, ey, hoffentlich läuft das hier gut mit dem Mietwagen.
Aber so viel vorweg. Die Straßen waren immer sehr gut geräumt und in sehr guten Zuständen, muss man sagen.
Nee, die waren also...
Die Hauptverkehrsadern sind auf jeden Fall sehr gut.
Also Posio in den Osten und in den Westen war immer schneebedeckt.
Ja, aber die waren doch trotzdem geräumt. Also es war jetzt nicht so, dass du durch einen Meter Schnee fahren musst.
Das nicht, ja, aber...
Klar lag Schnee auf den Straßen, aber ja. Deswegen hat man auch A, Winterreifen. Und wir hatten so kleine wie würde man das sagen, kleine Spikes so in den Rädern, wie so kleine Nägel irgendwie, die auch nochmal für viel mehr Grip und Haftung gesorgt haben. Das habe ich jetzt aber so bei der Mietwagenbuchung nicht bestellt, sage ich mal. Ich habe darauf geachtet, dass ich bei der Buchung nochmal extra angeklickt habe, Winterreifen, wo ich mir auch dachte, vermietet da irgendjemand ein Auto nicht mit Winterreifen? Oder vielleicht war das der Hakengrund für diese Spikes, die wir dran hatten.
Ja, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich dachte halt auch, hoffentlich ist das mit der Autobatterie hier kein Thema. Kennt man ja aus unserem Winter, dass morgens springt der Wagen nicht an. Und wie ist das bei minus 10 Grad, 20 Grad, minus 30 Grad und so weiter. Also da dachte ich mir dann schon beim Einsteigen, beim Auto freiräumen dann auch, ja, hoffentlich klappt das alles.
Und wir hatten ein kleines Auto. Emmy, was hatten wir nochmal für ein Auto?
Opel Corsa.
Also jetzt nichts Besonderes. Wir haben jetzt keine SUV oder sonst was gebucht. Wirklich eine kleine Kategorie. Das waren knapp 400 Euro für 10 Tage. Relativ günstig, würde ich sagen.
Mit allen Versicherungen, ja, mit Haftpflicht und so.
Genau, alle wichtigen Inklusivleistungen könnt ihr aber auch nochmal in unserem Blogbeitrag nachlesen, auf welche Dinge wir bei der Mietwagenbuchung besonders achten.
Wo sind wir dann hingefahren?
Dann, ja, ging es vom Flughafen. Dazu will ich nochmal kurz einhaken. Der ist richtig niedlich. Ganz klein, der hat zwei Gepäckbänder. Überall waren Schlitten und Tannenbäume und Weihnachtsmann. Das ist ja ein super Thema in Rovaniemi das ganze Jahr über. Ja, und war irgendwie der kleinste und niedlichste Flughafen, glaube ich, an dem wir je waren. Wenn man jetzt mal irgend so einen kleinen Flughafen in Thailand nicht mit reinzählt. Ich glaube, da gab es auch mal einen ganz kleinen. Ja, sind wir dann raus. Unser Tipp auch hier, ja, wenn ihr mit der Maschine landet und zu zweit seid, einer wartet am Gepäck, der andere geht sofort zum Mietwagenschalter. Das war nämlich wirklich unser...
Der Game Changer.
Der Game Changer. Ja, ich habe gewartet und Emmy war schon schön am Autoschlüssel holen, alles erledigen, weil als das Gepäck dann nämlich kam, waren auf einmal was so voll bei diesen kleinen Mietwagenanbieter-Schaltern, dass ich froh war, dass du schon vorher gegangen bist. Also hier für mehr Life- und Travel-Hacks folgt uns auf Instagram.
Spaß beiseite, aber das war wirklich...
Zeitsparen.
Eine sehr gute Idee.
Genau, und dann ging es in unsere Unterkunft. Wir haben uns in Rovaniemi für eine Airbnb-Unterkunft entschieden, weil irgendwie hat uns da kein Hotel so wirklich angelacht. Und wenn es schöne Unterkünfte waren, waren sie direkt wirklich sehr teuer, wo wir gesagt haben, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Wir hatten ein süßes kleines Häuschen auf einem Grundstück von einer sehr netten Frau. Die hatte da ein größeres Haus und das war ja so eine kleine Cottage, würde ich es jetzt einfach mal nennen, mit voll ausgestatteter Küche, Schlafzimmer, Essbereich, Wohnbereich, Dusche und Toilette. Hat komplett gereicht und war sehr, sehr gut ausgestattet und sehr sauber.
Man muss ja auch sagen, wir sind ja doch auch auf Reisen immer wieder am Arbeiten, am Laptop. Da ist so ein Tisch mit Stühlen, so einen kleinen Esszimmerbereich, würde ich fast sagen. Einfach nützlich, wenn man sich dann ein bisschen selbst versorgen kann. Ist das auch sehr gut für uns. Als normaler Tourist, wenn du jetzt nicht einen Arbeitsplatz brauchst, kann man schon auch in die Hotels gehen. Ich meine, da gibt man auch für die Experience, für die Erfahrung als Normalreisender wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld aus. Aber wir sind auch immer lange unterwegs, müssen also ein bisschen aufs Budget achten. Aber Hotels gibt es ganz coole, haben wir ein paar verlinkt. Schaut mal auf dem Blog.
Genau, gerade rund um Rovaniemi findet ihr auch diese ganz beliebten Glas-Iglus oder es gibt sogar ein Schneehotel. Und was es da nicht alles an außergewöhnlichen Unterkünften gibt, kommen wir später nochmal zu. Haben wir auch im Blogbeitrag schon mal ein paar verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen, wenn das Budget ein bisschen lockerer sitzt, weil die sind echt teuer. Unser Airbnb hat, wenn ich mich recht erinnere, 350 Euro für 3 Nächte, kann man mal runterrechnen. Keine Ahnung, 110, 15, 20 Euro. Und ja, da sind wir dann zum Supermarkt nach der Ankunft mit dem Mietwagen, haben eingekauft für die 3 Tage, um uns selbst zu verpflegen. Und dann lagen vor uns auch schon 2 Tage Rovaniemi.
Die erste Adresse, das wurde uns sofort empfohlen, war das Arktikum, eine Art ja, Museum über finnisch Lappland, über die Kultur, auch Einheimische, über Nordlichter, wie würdest du es zusammenfassen? War auch so Klamotten von damals ausgestellt, genau, wie die gelebt haben.
Ja, von den Urvölkern viel Geschichtliches von den Völkern damals, wie das Leben in der Arktis ist, wie sich die Natur- und Tierwelt darauf angepasst hat. Und ja, wie du schon sagtest, so ein paar super interessante Einblicke in die Polarlichter. Wie funktioniert das eigentlich? Wie bilden die sich? Und ja, es ist ein super schön gestaltetes Museum, auch von der Architektur her. Und ein sehr guter Start für die arktische Reise, würde ich sagen.
Ja, um ein bisschen ins Thema zu kommen, was erwartet einen in Finnland und wie ist das Leben hier so?
Genau, und draußen befindet sich noch der Arktische Garten. Auf jeden Fall da auch nochmal einmal rumspazieren und dann danach einkehren ins Arktikum Café. Ist nämlich auch da drin, da gibt es super leckere Kuchen und Kaffee. Da kann man sich dann, ja, gemütliche Kaffee Pause gönnen. Eintritt war ungefähr, ich glaube, 18 Euro pro Erwachsenen. Relativ teuer, aber es ist sehr sehenswert. Können wir empfehlen.
Definitiv.
Ja, dann ein Tipp für Rovaniemi. Das haben wir, ich weiß gar nicht, ob es am ersten Tag oder am zweiten Tag war. Da sind wir spät abends nochmal auf den Hausberg Onasvara gefahren mit dem Auto. Da kann man relativ weit hochfahren. Und dann sind wir noch so 10, 15 Minuten zu so einem Observation Tower gelaufen. Da haben unten schon welche wieder Lagerfeuer gemacht und ein Barbecue gemacht. Und wir wollten dann von oben Polarlichter sehen. Das war aber viel zu bewölkt, weshalb wir einfach so nachts dahin gelaufen sind und wieder zurückgelaufen sind. Aber ich glaube, tagsüber bei gutem Wetter ist es auch eine schöne Sicht auf Rovaniemi. Also man sieht die Stadt über dem Fluss. Richtig schöne Aussicht. Und es soll, wie gesagt, ein beliebter Punkt auch sein, um Polarlichter zu sehen, wenn der Himmel klar ist.
Das ist oft ein Problem.
Das ist oft ein Problem, aber wir hatten ja genug Puffertage, um auch mal einen klaren Sternenhimmel in Lappland zu sehen.
Rovaniemi ist natürlich auch bekannt, und das haben wir vorhin schon angesprochen, für das Santa Claus Village. Da ist auch die Grenze zum Polarkreis.
Dann ja, da verläuft der Polarkreis durch.
Da bin ich öfter mal über diese Linie gehüpft.
Der nördliche Polarkreis. Und dort, da ist so ein zentraler Platz im Santa Claus Village. Und da befindet sich an dem einen, wie nennt man das, Balken auf dem Square, nennen wir es jetzt einfach mal so, eine Livecam, die überträgt die Videoaufnahme zu so einem YouTube-Live-Video. Also wenn du dich vor diese Kamera stellst und rumhampelst, so wie wir es gemacht haben, können dich deine Familie und Freunde zu Hause auf YouTube auf diesem Kanal, wir verlinken den mal, dann sehen. Das haben wir auch gemacht und haben unseren Eltern und Freunden Bescheid gesagt, und die haben uns dann auch alle irgendwie Screenshots geschickt von ihren YouTube-Bildschirmen, wie wir da rumgehampelt sind. Ganz cooles Santa Claus-Gadget, was ihr kennen solltet. Das ist nämlich ein kleiner Geheimtipp. Weil viele, die das nicht kannten, dachten, glaube ich, okay, was hampeln die hier so rum? Weil diese Kamera sieht man auch gar nicht so genau. Die ist ganz klein, muss man kennen.
Ja, ist echt witzig. Genau, daneben gibt es dann noch natürlich einen Husky-Park. Es gibt Rentiere, Pferde, Alpakas, so ein Postamt, natürlich auch die ganzen Wunschzettel der Kinder ankommen. Oder man auch von dort aus verschicken können.
Ja, du kannst dort deine Postkarten schreiben. Die werden dann auch mit diesem originalen Polarkreisstempel abgestempelt, ganz süß. Oder wie du schon gesagt hast, kannst du da auch deinen Brief hinschicken. Die Adresse haben wir euch auch im Blogbeitrag verlinkt. Falls ihr mal selber oder mit euren Kindern dem Weihnachtsmann schreiben wollt, könnt ihr das mal machen. Die landen da. Und ich glaube, es landen jährlich hunderttausende Briefe dort. Das ist jetzt wirklich ein offizielles Postamt mittlerweile. Du kannst auch deine Pakete dahin bringen, wenn du irgendwas abschicken willst. Das ist eine offizielle Stelle. Und neben dem Hauptpostamt gibt es natürlich auch noch die Kammer des Weihnachtsmanns oder die Stube. Und da kannst du
das Office, das Büro,
den echten Weihnachtsmann sehen.
The one and only
Santa Claus. Haben wir natürlich gemacht. Ja. Wir sind da lang.
Tipp hier übrigens, ein bisschen später zu kommen, so eine Stunde vor Schließung, hat uns die Elfe nämlich gesagt.
Die Elfe, die echte Elfe.
Die echte Elfe meinte, ja, ihr habt echt eine gute Zeit erwischt. Wir haben vielleicht 10 Minuten gewartet.
Ach, nicht mal.
Aber dieser Bereich für die Warteschlange ist gigantisch. Also, ja, wenn man da mal eine Stunde wartet, ist das wahrscheinlich nicht unüblich. Daher der Tipp, kommt später.
Genau, wenn ihr reingelassen werdet, dann habt ihr kurz Zeit, euch neben den echten Weihnachtsmann zu setzen.
Es ist the one and only.
Das ist natürlich einfach nur irgendein einheimischer älterer Herr, der sah aber auch wirklich niedlich aus. Genauso wie man sich irgendwie den Weihnachtsmann vorstellt.
Ich muss ja zugeben, ich war so, naja, Bolle, willst du jetzt wirklich da zum Weihnachtsmann? Also ist eigentlich ja nur so
ein... Ist nur eine Touristenattraktion.
Ja, nur für Kids und so. Aber ich muss sagen, als wir dann dort waren, der Weihnachtsmann, er war so warmherzig, er hat den gewissen Zauber versprüht, fand ich. Wir haben uns echt nett unterhalten, ne? Da ist man vielleicht nur 2-3 Minuten, bis dann der Nächste kommt. Aber die 2-3 Minuten waren echt toll, waren irgendwie besonders. Ja,
das hat er echt gut gespielt, sagen wir jetzt mal. Ja. Müsst ihr euren Kindern ja nicht erzählen. Und ja, dann sitzt man da kurz, dann wird auch ein Foto gemacht, und während man da sitzt und redet, nehmen die auch ein Video auf. Danach geht man dann wieder raus und dann gehst du unten zur nächsten Elfe, die am Schalter schon dein Foto parat hat und diese Videoaufnahme. Und dann, Leute, könnt ihr euch überlegen. Nehmt ihr das Foto ausgedruckt mit, dann zahlt ihr nur lächerliche 35 Euro.
Schnäppchen.
Nehmt ihr, wie war das, das Download-Paket? Also wenn ihr nur das Bild downloaden wollt, was ja eigentlich noch viel einfacher und simpler ist, wollen die 50 Euro haben. Und die Kombi aus ausgedruckt und Download war 80 Euro. Also die Preise sind wirklich, ja, ich muss schon sagen, es ist wirklich eine Frechheit. Aber ja,
hey, ne, wenn man
ist mal einmal beim Weihnachtsmann. Wir haben dann nur das gedruckte Foto genommen, das haben wir schon abfotografiert und haben es jetzt auch, ich sag mal, online. Aber 50 und 80 Euro ist wirklich crazy. Aber ja, also Sie können es, die Nachfrage ist ja da, die Leute machen es ja trotzdem von daher. Aber jetzt habt ihr es mal gehört, wie teuer da.
Ja, wir haben es auch bezahlt und andere werden es auch bezahlen. Aber genau. Wir dachten uns nur, ey, wenn da jede 3 Minuten jemand runterkommt an die Kasse und
oh Gott.
35, 50 oder 80 Euro bezahlt, dann ist es ein interessantes
lukratives Geschäft, ja.
Generell muss ich sagen, dieses Santa Claus Village ist schon sehr kommerziell, sehr touristisch. Fand ich so ein bisschen, ja, ein Dämpfer des Charmes, was das Dorf eigentlich ausmacht. Aber es ist trotzdem nett, da durchzuschlendern, alles mal anzugucken. Schön aufbereitet auch alles, also kann man schon mal vorbeigehen.
Es ist auch so ein bisschen wie hier bei uns, gibt es ja so Karls Erdbeerhof. Das ist ja auch so ein total touristischer Ort, wo alles auf die Erdbeere umgemünzt wird mit Fahrgeschäften und Souveniren und Restaurant. Und so ist es da eigentlich
auch. Wir nehmen jetzt hier noch die Plüsch-Erdbeere mit und hier ist halt alles.
Alles mit Weihnachtsmann und Elfen und Geschenken. Aber es ist sehr, sehr schön und die haben es, wie du gesagt hast, sehr schön gestaltet. Und vor Ort könnt ihr auch Schneemobiltouren machen, Husky-Schlittenfahrten machen, Rentierschlittenfahrten. Boah, was kann man da noch alles machen? Da gibt es noch eine Arctic Snow World, da muss man aber nochmal extra Eintritt zahlen, das ist auch alles aus Eis und ganz viel, ich weiß nicht, gab es da nicht auch noch eine so Arctic Motor, wie nennt man das so, wie heißt das, was man hier in Deutschland auf so einer schnellen Runde fährt, in so kleinen...
So Kart?
Kart, Arctic Kart Bahn und ganz viele Attraktionen, die nochmal extra kosten, weil der Eintritt in das Village ist grundlegend kostenlos, also ihr könnt da mal rumlaufen, und müsst gar keinen Cent ausgeben, aber wenn ihr dort irgendwas machen wollt, dann zahlt ihr oben drauf. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Rovaniemi, wo wir jetzt selbst nicht waren, aber trotzdem viele Besucher hinfahren, ist das Arctic Snow Hotel. Dort kann man, wie der Name es vermuten mag, natürlich übernachten, aber du kannst auch als Tagesbesucher einfach mal vorbeischauen. Der Eintritt kostet 29 Euro, Kinder ermäßigt, aber den Preis weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dieses Snow Hotel wird jedes Jahr aufs Neue gestaltet und ich sag mal aus Schnee erstellt. Und vor Ort siehst du halt super einzigartige Schnee- und Eisskulpturen, wunderschöne Zimmer aus Eis. Es gibt Glasiglus und vor Ort eine Schneesauna, eine Eisbar und ein Eisrestaurant. Also alles aus Eis und Schnee. Das soll wohl auch super cool sein, um da mal vorbeizufahren, wenn man doch ein bisschen mehr Zeit in Rovaniemi hat.
Genau, wenn man noch ein bisschen Zeit über hat, dann kann man in der Stadt natürlich auch bummeln gehen. Da gibt es viele Geschäfte, es gibt Cafés, wo man auch recht gemütlich sitzen kann. Also auch in der Stadt kann man so ein bisschen schlendern, ein bisschen Zeit vertreiben, vielleicht noch einkaufen.
Genau, ist aber ganz klein und übersichtlich. Also wie wir anfangs schon gesagt haben, wenn du in Rovaniemi bist, ist alles relativ fußläufig. Du brauchst in der Innenstadt gar kein Auto. Und wenn du zum Weihnachtsmann-Dorf willst, was so ungefähr 10 Minuten außerhalb der Stadt gegenüber des Flughafens ist, gibt es auch Shuttlebusse, die von der Stadt zum Santa Claus Village fahren. Und in der Innenstadt, ja, wie Marco schon gesagt hat, ein paar coole Läden, Cafés und Restaurants. Und das verteilt sich alles rund um den Lordi-Platz. Und hier unnützes Wissen, Teil 1. 2006 hat die Band Lordi, die kommt nämlich aus Lappland, den ESC gewonnen. Und 2006
den
wurde...
Den European Song Contest.
Eurovision. Haben die gewonnen und 2006 hat man diesen Platz dann in den Lordi-Platz umbenannt. Und da gibt es auch so eine kleine bronzene Platte irgendwo, wo das draufsteht. Die habe ich jetzt aber nicht gefunden.
Ja, und ich habe da immer nur auf die Uhr geguckt, beziehungsweise
auf
das...
Temperatur-Ding.
Genau, die Temperatur.
Ja, und die Innenstadt können wir empfehlen, das Coffeehouse. Dort waren wir mal zum Frühstück, ganz gemütlich und stylisch gemacht. Dann das Café, welches sich in diesem Hostel Koti befindet. Da kann man doch, da hast du auch nachgefragt, da kann man sehr günstig Frühstück, Mittag und Abendbrot essen.
Ja, also Mittagsbuffet ist euch also verhältnismäßig günstig, fand ich.
Was waren das, 14 Euro, all you can eat?
Nee, ja doch, Buffet. Ich glaube, das war Buffet. Aber auch gute Gerichte, weiß nicht, Lachs gab es da und...
Das ist so eine wechselnde Speisekarte. Genau. Jeden Tag gibt es ein anderes Mittagsgericht und das ist wirklich verhältnismäßig super günstig, als wenn ihr in ein Restaurant geht, wo ihr im Schnitt 25 bis 35 Euro pro Person für ein Hauptgericht mit Getränk zahlt. Und das sind einfache Restaurants. Wir reden jetzt nicht von gehobenen Restaurants. Ja, und ein drittes Café, das hatte ich anfangs schon erwähnt, ist das Arktikum Café. Super leckeren Kuchen, guten Kaffee. Das sind mal so unsere drei Spots für Rovaniemi. Ja, und ab Rovaniemi kann man, wie wir gesagt haben, ja auch super viele Touren machen. Und wir haben in den ersten 2,5 Tagen 4 Angebote getestet und mal geguckt, was es denn so zu erleben gibt. Und haben unter anderem eine Schneemobiltour gemacht. Die war eigentlich ganz cool. Der Treffpunkt war gegenüber des Santa Claus Village am Arctic Snowmobile Park oder so. Und dort haben wir dann von unserem Anbieter erst einmal, wie nennt man das, so Overalls bekommen.
Auch Schuhe haben wir da bekommen,
Handschuhe, also so Stiefel. Genau, dicke Handschuhe, so Fäustlinge und eine Sturmhaube für unterm Helm. Also wir waren perfekt ausgerüstet für die kalten Temperaturen. Ich glaube, das wäre schon kalt geworden mit meiner Skihose vielleicht. Also es war schon gut, diese Overalls zu bekommen.
Definitiv, ja.
Und ja, dann haben wir eine Einweisung bekommen in das Fahren des Schneemobils. Und hier muss man auch beachten, nur wer einen Führerschein besitzt, darf fahren. Denn wenn die Polizei einen anhält, muss man einen Führerschein vorzeigen können.
Also einen Autoführerschein, Mofa-Ziel.
Genau. Nee. Also wir sind beide gefahren, haben uns abgewechselt und mit einem weiteren Paar, also wir waren nur zu viert plus unser Guide, ja, ging es dann rund um Rovaniemi durch die Winterlandschaft, über gefrorene Seen, durch den kleinen angrenzenden Wald, sage ich jetzt mal. Und ja, wir sind, ich glaube, im Schnitt 30 gefahren. Die Finnen, die fahren da 120 oder noch schneller. Dementsprechend wirkten wir daneben wahrscheinlich wie lahme Schnecken. Obwohl, wenn man drauf sitzt, wirkt es schon ganz schön schnell. Aber in der Realität war es wahrscheinlich sehr langsam.
Ja, war auch interessant, das Ding zu fahren. Klar hat man vorne so Kufen, sag ich mal, so ein bisschen zum Lenken, aber das ist halt super anfällig für Spurrillen, dann rutschst du hier rein und dann musst du da ein bisschen kämpfen, um da aus der Rille wieder rauszukommen. Grundsätzlich war es einfach zu fahren, aber ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Später haben wir gesehen, dass man an vielen solcher Anbieter die Snowmobiles auf den ganzen Tag leihen kann, so auf eigene Faust. Da dachten wir, ja, zum Glück hatten wir eine Art Einweisung und eine Tour mit jemandem, der uns das zeigt. Aber letztendlich, auch wenn man sich das für einen Tag mietet, man kriegt ja trotzdem eine Einweisung. Und am Ende des Tages muss man sich so oder so reinfuchsen, ob ja, mit Tour oder auf eigene Faust. Also ich glaube, das ist jetzt auch kein Fehler zu sagen, ey, wir lassen die Tour und wir fahren auf eigene Faust rum. Weil es gibt ja so eigene Snowmobile-Straßen, sage ich mal, so eigene Wege.
Ja, die muss man dann aber schon kennen, ne? Wenn du jetzt gar nicht weißt, du wirst es jetzt überhaupt nicht hinterm Anbieter, ja, wo fahre ich jetzt überhaupt hin?
Ja, aber das würde dir auch sagen, hey, hast mir eine schöne Runde und der wird dir das ja auch sagen. Also es ist nicht so, dass man mit dem Schneemobil mitten in der Stadt steht und dann nicht weiß, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich?
Aber es gibt genügend Anbieter, die auch coole Touren anbieten, wo man halt nicht nur jetzt eine Rundtour macht, sondern es gibt einige, die machen unterwegs noch einen Stopp mit einem kleinen Feuer oder die Abendtouren zur Polarlichtersichtung. Also es gibt da verschiedene Themenpakete bei den verschiedensten Anbietern. Guckt euch da am besten einfach mal bei Get Your Guide durch oder bei Manava. Da findet ihr richtig viele Angebote, die auch cool sind. Und vom Preis her würde ich sagen, liegt man da meistens so bei 100 Euro pro Person im Schnitt.
Genau, je nach Tour vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Tour findet ihr übrigens auch auf unserem Blog. Da haben wir ein paar Bilder auch reingepostet, dass ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht. Haben auch die Touren verlinkt und so weiter. Da findet ihr, wie gesagt, alles zu den Touren.
Genau, nach der Schneemobiltour haben wir auch noch eine ganz besondere Tour gemacht, nämlich Eisfloating im See. Das war ja auch richtig cool. Da ging es spät abends, ich weiß gar nicht mehr, 19 Uhr oder so, waren wir am Treffpunkt, sind dann circa 30 bis 40 Minuten raus aus der Stadt gefahren zu einem See mitten im Wald. Und dort, ja, haben wir so Trockenanzüge bekommen. Die fühlten sich so ein bisschen an wie Neoprenanzüge, aber waren sicherlich sehr viel dicker, weil ich meine, das Wasser hatte 1 Grad. Und dann ging es mitsamt dieser Anzügen gekleidet ins Wasser, wo man sich einfach reingelegt hat und gefloatet ist. Wir sind praktisch im See unterm Nachthimmel geschwebt.
Die Seen sind natürlich zugefroren und das war auch irgendwie total cool, dass sie einen kleinen Bereich enteist haben, aufgemacht haben sozusagen und dann kletterst du da rein mit deinem Michelin-Anzug und liegst dann quasi, wie Balle schon sagt, auf der Wasseroberfläche und ich fand dieses Gefühl, dieses Körpergefühl so verrückt. Es war wie als wäre man schwerelos. Man hat sein eigenes Körpergewicht nicht mehr gespürt. Also so stelle ich mir das vor, im All unterwegs zu sein.
Ja, für Emmy war das ja total mindblowing. Er war auch von unserer Vierergruppe am längsten im See, während wir nachher schon alle raus sind, weil es dann doch, die Kälte kommt irgendwann durch. Und wir saßen schon am Lagerfeuer bei Marshmallows und Keksen. Da war Emmy immer noch im Wasser, weil er das einfach so selten erlebt, wenn wir jetzt mal baden gehen oder so. Ich kann von meinem Körperschwerpunkt und von meiner Statur immer floaten. Also ich kann mich einfach ins Wasser legen. Ich gehe nicht unter, sage ich mal, sondern ich kann mich da einfach reinlegen. Und Emmy kann das halt nicht, weil sein Körperschwerpunkt irgendwie
woanders ist. Ja, meine Füße tauchen immer ab und ziehen dann den Rest des Körpers
an. Genau, und deswegen war es für ihn so richtig so, oh mein Gott, so fühlt sich das an, wenn man einfach im Wasser liegt.
Ja, und dazu zusätzlich noch dieser Anzug, der auch noch richtig Auftrieb gibt. Also ich fand das mega abgefahren. Richtig stark wäre es natürlich gewesen, wäre es nicht bewölkt gewesen. Bei Sternenhimmel da einfach zu liegen und hochzugucken oder Polarlichter wäre natürlich absolute Weltklasse gewesen.
Das wäre die Kirsche gewesen, aber leider war es stark bewölkt, sodass wir nichts gesehen haben. Es war einfach nur schwarz, es war einfach nur dunkel. Von der Hütte gab es nur diesen kleinen Scheinwerfer auf den See. Und wenn man den ausgemacht hat, unsere Guiden hat den auch mal ausgemacht und es war wirklich stockfinster. Du hast nichts gesehen.
Nichts gehört.
Nichts gehört, das war richtig cool. Und danach ging es in die traditionelle Kota, so nennen die diese Hütten. Wie gesagt, beim Lagerfeuer Marshmallows, heißen Beerensaft, Keksen haben wir uns aufgewärmt und mit den anderen beiden Besuchern noch ein bisschen geschnackt, ehe es dann spätabends zurück in die Stadt ging. Auch ein cooles Erlebnis haben wir auf dem Blog auch verlinkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Vielleicht ist auch so ein spezielles Abenteuer was für euch.
Eine nächste Tour, die wir gemacht haben, wir sind ja Saunaliebhaber, hatte was mit Sauna zu tun. Und zwar sind wir auch wieder in dieselbe Richtung gefahren, auch wieder an diesen See oder
ein bisschen weiter weg oder weiter
daneben
vor,
so ein bisschen, genau. Und da hatten wir ein kleines Saunafässchen.
Ja, das war wirklich wie so ein Fass und das stand direkt auf einem Steg auf dem See. Also wir hatten die Tour gebucht und wir wussten ehrlich gesagt gar nicht, dass wir da so eine ganz kleine private Sauna bekommen. Und die anderen Gäste, es waren noch 6 dabei. Ich weiß nicht, die 2 Mädels hatten so einen privaten Jacuzzi, die anderen hatten eine andere Sauna. Und so hatte jedes Pärchen irgendwie seinen Platz bekommen. Und wir hatten halt gebucht die traditionelle Sauna. Und dann waren wir, ja, eine Stunde hatten wir Zeit, dann dort in der Sauna
uns aufzuwärmen.
Aber Leute, es war gar nicht so einfach, sich zu konzentrieren, weil draußen absolut gigantischer Sternenhimmel war. Wir haben die Milchstraße gesehen und auf einmal flackerten noch hinten am Horizont Polarlichter umher. Wir konnten natürlich die Sauna-Session gar nicht voll ausnutzen, weil wir die meiste Zeit auch draußen waren und Fotos gemacht haben. Weil wir waren so begeistert von dem Anblick einfach nur über diesen See, dass das Saunieren selbst leider ein bisschen zu kurz kam.
Aber ich fand, das Saunahäuschen war ein schönes Motiv auf dem Foto letztendlich. Ja. Also hat sich schon gelohnt, das Ding zu holen. Der See war natürlich als Abkühlung ein bisschen kalt.
Stimmt, wir hatten ja eine kleine Leiter dort drin und dann ging es ins Eisloch.
Ja, wie weit bist du gekommen?
Bis zu den Knöcheln.
Und dann?
Dann bin ich raus. Leute, es hat weh getan. Also ich dachte ja, ich könnte schon ein Stück rein, aber es hat so gestochen. Also der Schmerz war so enorm, dass ich nicht weiter rein kann. Mein Kreislauf hat direkt verrückt gespielt. Da habe ich gesagt, okay, nee, ich kippe hier gleich um, ey. Bin ich gleich wieder raus. Aber du bist auch nicht weitergekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss dich da ein bisschen in Schutz nehmen. Ich dachte natürlich, ja, komm, lass mich mal ran hier. Aber ich bin nur ein bisschen in den Knien gekommen, weil das waren wirklich nicht wie 1000 Nadelstichen, sondern wie 1 Million. Keine Ahnung, es hat richtig geschmerzt.
Aber wer das kann, ich glaube, das dauert auch. Man braucht ein bisschen Übung dafür. Ist schon cool, ja. Du gehst aus deiner Sauna die kleine Leiter runter in den See unter den Polarlichtern und dem Sternenhimmel, kühlst dich kurz ab, nimmst dir dann wieder deinen Bademantel, deinen heißen Beerensaft und wartest auf Saunagang Nummer 2.
Also ziemlich cool, können wir empfehlen.
War richtig cool. Auf jeden Fall gehört ja Saunieren eh. Das ist ja unzertrennlich mit den Finnen. Das ist ja ein Lebensgefühl bei denen. Das ist auch so ein sozialer Treffpunkt bei den Finnen. Also ich finde, Saunieren gehört definitiv dazu. Zu einer Reise nach Finnisch Lappland. Ja, und eine vierte Tour, die wir gemacht haben. Wir hatten dort schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie es ist, mit Huskies unterwegs zu sein. Da sind wir dann zum Santa Claus Village Husky Park gefahren. Dazu muss man sagen, dass wir eine Tour gebucht haben über einen Anbieter. Und wir wussten natürlich gar nicht, wo wir hinfahren werden. Es stand nur drauf, Husky Tour, Dauer 4 Stunden, mit noch ein bisschen Kennenlernen der Huskies und so weiter und so fort. Und da waren wir dann leider schon ein bisschen betrübt, muss man sagen, als wir in Rovaniemi gestartet sind und nach 10 Minuten da waren und gemerkt haben, okay, wir sind jetzt doch hier im Husky Park im Santa Claus Village und wir haben ja gehofft, dass wir dort nicht hinfahren, weil bei einer Dauer von 4 Stunden sind wir davon ausgegangen, dass wir zu einer weiter entfernteren Husky-Farm gebracht werden, was leider nicht der Fall war.
Schön irgendwo in der finnischen Landschaft, so eine weitläufige Landschaft, vielleicht auch ein bisschen durch einen Wald oder so. Und letztendlich sind wir so zwischen Landstraße und Parkplatz irgendwo Schlitten gefahren.
Genau, es war jetzt nicht so die romantische Erfahrung, die wir uns vorgestellt haben. Es ist natürlich dadurch, dass es einer der populärsten Orte Finnisch-Lapplands ist, war es sehr touristisch. Dort sind sehr viele Hunde. Ich glaube, sie haben 120 Huskies in verschiedenen Zwingern und dort kann man ganz kurze Touren machen von 2 bis 5 Kilometern. Ja, es war am Endeffekt einfach nicht die Erfahrung, die wir uns erhofft haben. Es war eine ganz kurze Runde. Ich glaube, wir waren 8 Minuten im Schlitten mit 2 anderen. Man muss dazu sagen, wenn man nicht so ein ganzes Ding irgendwie privat mietet, sitzt du auch mit den Leuten, die dir fremd sind, gemixt in diesem Schlitten. Weil der schwerste und größte muss nach hinten und dann sortiert sich das so nach vorne. Das heißt, vor mir saß eine Frau, zwischen mir saß hinter mir ein anderer Mann und Emmy ganz hinten, sage ich jetzt mal so. Das war auch ein bisschen komisch, haben wir so nicht erwartet, was aber grundsätzlich für uns jetzt kein Problem war. Wir sind ja da total weltoffen und das Paar war auch in unserem Alter und auch Deutsch und wir haben uns auch gut verstanden. Aber die Stimmung war ein bisschen getrübt.
Ja, war einfach nicht das, was wir gebucht haben letztendlich, muss man schon so sagen. Haben das dann aber nachgeholt, eine richtige authentische Tour, dazu aber später mehr.
Genau, ich will aber jetzt nicht den Husky Park komplett schlecht reden am Santa Claus Village. Das ist für viele Leute, die dorthin kommen und sagen, hey, guck mal, hier kann man schon mal so durch den Wald fahren mit den Huskies. Es ist sicher ein erster guter Berührungspunkt, aber es ist einfach super kommerziell und touristisch. Du hast da jetzt keine 4-5-stündige Erfahrung, die wir woanders gemacht haben und von der wir euch auf jeden Fall noch erzählen. Aber ich würde eine Husky-Tour nicht nochmal im Husky-Park machen. Schaut mal bei Google Maps, wenn ihr dort rund um Rovaniemi guckt und mal Husky-Farm eingebt, dann findet ihr verschiedene Husky-Farmen, wie zum Beispiel die Apuka-Husky-Farm, die Beer Hill-Husky-Farm oder die Tulen-Pesa-Husky-Farm. Klickt euch da bei Google Maps einfach mal durch und guckt da mal so ein bisschen in die Bewertungen auf die Webseiten, welche Touren dort angeboten werden und fahrt lieber ein bisschen weiter raus, als es gleich rund um Rovaniemi zu machen, weil die Landschaft ist schon schön, aber wir haben es noch viel schöner kennengelernt, nämlich weiter weg von Rovaniemi. Und ansonsten könnt ihr rund um Rovaniemi noch so viele andere Touren machen. Es wird Langlauf angeboten, es werden Schneeschuhwanderungen angeboten, Eisklettertouren an gefrorenen Wasserfällen oder Polarlichtertouren. Wenn du nicht selber irgendwie mit dem Auto mal rausfährst, werden auch abends Touren angeboten, wo die euch teilweise, weil die das garantieren, dass du die Polarlichter sehen wirst, bis nach Schweden fahren. Also das Pärchen, mit dem wir im Schlitten saßen, die hatten ja eine Tour gebucht, den Abend noch, glaube ich. Und sie schrieb mir am nächsten Tag, dass sie morgens um 5 wieder zurück im Hotel waren, weil die bis nach Schweden gefahren sind. Sie haben auch Polarlichter gesehen. Also da wird rund um Rovaniemi super viel angeboten.
Also es wird auf jeden Fall keine Langeweile aufkommen.
Gar nicht. Also das Angebot an Touren ist rund um Rovaniemi wirklich riesig.
Genau. Und nochmal dazu, wenn man sich darauf konzentriert und nur die Touren macht, braucht man jetzt auch keinen eigenen Mietwagen. Da kriegt man alles. Ja, fußläufig hin oder man wird abgeholt. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Für uns, Paulinchen, ging es dann aber so richtig los. Für uns ging es nach Posio. Eigentlich also Richtung Osten, eine kleine Stadt.
Ganz klein. Ich weiß nicht, kann dir nicht mal sagen, wie viele Einwohner das hat. Ganz wenig.
So wie man sich das vorstellt, das ist eine Tankstelle, ein kleiner Supermarkt, das Postamt hier und da. Also richtig niedliches, kleines
Aber es Dörfchen. Gibt da jetzt so gesehen eigentlich auch nichts. Also der Grund, warum wir da waren, war schlichtweg unsere Hütte, die nämlich 5 Kilometer außerhalb von Posio auf so einem Hügel im Wald war. Ganz kleine Holzcottage, wunderschön, total ruhig, idyllisch, um uns herum nur verschneite Bäume, meterhoch Schnee. Also es war wirklich für mich der Inbegriff und die Perfektion einer Unterkunft in Lappland. Es wirkte drin auch alles so ein bisschen, wie kann man das sagen, es war so richtig urig, gemütlich, jetzt nicht super, ich sag modern mal, nicht modern und super schick, sondern einfach urgemütlich und super funktional. Es hatte alles, was man brauchte. Wir hatten einen kleinen Kamin mit Feuerholz. Wir hatten eine eigene kleine Sauna, die perfekt war für 2 Leute. Es hätten auch noch ein paar, 3-4 Leute hätten auch noch in der Hütte Platz gefunden. Wir hatten nämlich so eine Treppe hoch und dann war das wie so ein ausgebauter Dachstuhl, wo man auch hätte schlafen können. Und unten hatten wir dann unseren Schlafbereich, unsere Küche, die war auch super ausgestattet und so konnten wir uns für die nächsten Tage perfekt selbst verpflegen. Und apropos selbst verpflegen, hier sind wir in Rovaniemi im Lidl gewesen, denn der ist ein bisschen teurer als in Deutschland, aber super günstig im Vergleich zu den K-Supermarkets. Da hatten wir nämlich den ersten Einkauf mitten in der Stadt gemacht und es war so teuer. Deswegen nehmt auf jeden Fall einen Lidl, gibt es in Rovaniemi und dann wieder in Kuusamo.
Letztendlich kennt man ja die Produkte, da waren auch viele Produkte dabei, die man aus Deutschland auch kennt. Da findet man sich dann doch viel schneller zurecht als in anderen Supermärkten. Deswegen waren wir dabei Lidl.
Und genau. Es war auch gut, dass wir uns da gut eingedeckt haben, weil im Posio gäbe es jetzt, ja, da gibt es schon einen Bäcker und ein, zwei Restaurants, aber dann hört es auch schon auf. Und man will jetzt ja auch nicht unbedingt abends noch, weiß ich nicht, 30 bis 60 Minuten irgendwo hinfahren, wo es jetzt mehr Auswahl gibt. Deswegen Selbstverpflegung, und wir wollten auch uns selbst verpflegen, weil wir keine Lust hatten, abends dann immer noch nach so langen Tagen, wo wir viel erlebt haben, dann nochmal losfahren im Dunkeln, um essen zu gehen. Deswegen war das für uns so der beste Weg. Ja, und vom Posi aus haben wir dann auch nochmal super viel erlebt und unternommen, weil die Region einfach so schön ist und mit so vielen Highlights auf einen wartet, dass wir da auch außer einem Schlechtwettertag eigentlich an jedem Tag irgendwo waren. Und wenn es nur ein kleiner Programmpunkt war oder ein größerer, in Posio und rund um Posio wird euch nicht langweilig.
Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel diese Langlauftour. Wir haben uns ab Himerki, wenn ihr das bei Google Maps eingibt, seht ihr so ein kleines, was ist das, ein Hotel?
Ja, mit so Hütten.
Mit so einem Cottages, genau. Und da kann man sich Langlauf-Ski ausleihen. 15 Euro haben wir bezahlt, also für Ski, für Schuhe, für Stöcke. Genau. Total easy. Von dort aus starten dann auch verschiedene Touren, ja, man sagt ja nicht Pisten, sondern Loipen. Ja, vielen Dank. Und da haben wir eine gemacht und das war so, so schön, weil die Sonne schien durch die Bäume, diese Winterlandschaft hat mich ja sowieso komplett umgehauen. Also ich wusste gar nicht, dass mir so eine Schneelandschaft so gut gefällt. Und ich kenne die ja aus Österreich und so weiter. Aber das ist nochmal eine ganz andere Art von Winterlandschaft.
Ja. Auch diese zugefrorenen Seen einfach, ne? Das kennt man so ja. Ich meine, wann ist hier mal wirklich was zugefroren? Das kennen wir hier im Norden ja sowieso nicht bei unserer 1 cm dicken Schneeschicht, die an einem Tag im Jahr hier mal liegt. War das nochmal, ja, wie du sagst, Next Level an Winter Wonderland-Erfahrung. Und in der Unterkunft von Himerki, da gibt es auch Schneeschuhe für 10 Euro am Tag, hatten wir uns mal aufgeschrieben. Und die verleihen auch so coole Fatbikes.
Zu Fahrrädern, so dicke.
Mit denen ihr auch umhercruisen könnt. Und ich glaube, Tagesmiete war 40 Euro und Stunde 25, wenn ich mich recht erinnere. Könnt ihr da also super günstig euch Equipment ausleihen. Die wollen auch gar nichts von einem wissen, ne? Ich glaube, wir haben höchstens einen Namen aufgeschrieben und dann war es das auch, wenn überhaupt. Also richtig cool, die Langlaufloipe Richtung, ich muss es jetzt mal ablesen, Kirikeskus, das ist die Loipe, wo wir hingefahren sind praktisch. Die ganze Tour dauert ungefähr 2 Stunden und startet direkt hinterm Haus. Super, super schön, aber ihr findet in Lappland generell so viele Langlaufloipen, das ist ja auch gefühlt ein Nationalsport. Also ich glaube, da fahren auch manchmal die Einheimischen zum Brötchen holen einfach Langlaufski.
Ja, würde mich auf jeden Fall deswegen nicht wundern, wenn sie
findet
das
findet ihr da online, glaube ich, noch viel, viel mehr. Das ist jetzt eine von tausenden Loipen wahrscheinlich, die wir ausprobiert haben.
Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Langlauf, damit habe ich überhaupt nichts am Helm, hatten wir bis dato auch nicht. Wir haben das jetzt einmal in Österreich mal ausprobiert und man kommt da wirklich sehr schnell rein. Und wenn ihr da ab Himerki auch startet, euch da ausrüstet. Die haben auch so einen kleinen Test.
Parcours,
so eine kleine Strecke. Da kann man so mal testen, ob das was für einen ist. Und ich finde einfach dieses Fortbewegungsmittel Langlaufski so interessant, weil du bist schneller, als wenn du spazierst. Du hast ein bisschen mehr Spaß. Es ist aber auch
dieser sportliche Charakter auch ein bisschen.
Auch ein bisschen so sportliche Aktivität, besonders wenn es ein bisschen bergauf geht. Ne? Dann muss man ein bisschen arbeiten. Aber es macht auch Spaß, wenn man dann wieder bergab fährt. Also da überhaupt keine Berührungsängste haben, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Ist echt eine witzige Angelegenheit. Macht echt Spaß.
Ja, und was auch eine witzige Angelegenheit ist, ist eine Wanderung durch den Koroma Canyon. Das ist so ein, ja, ich glaube, der ist 30 Kilometer lang, ist so eine Schlucht. Und dort führt im Winter ein 5 Kilometer langer Trail, das ist auch ein Rundweg, führt durch einen Teil des Canyons und bringt dich an drei riesigen, zugefrorenen Wasserfällen vorbei. Das heißt, es ist der Koronia Trail und wie gesagt, das ist der einzige, der im Winter offen hat. Und den sind wir gelaufen, haben uns zum Glück am Kaffee, welches sich gegenüber des Parkplatzes befindet, uns so Spikes ausgeliehen. Ich hatte nämlich bei irgendeiner Google-Bewertung gelesen, dass es die dort gibt und dass man auch das empfiehlt, so Spikes unter die Schuhe zu machen, weil die Wege teilweise stark vereist und Treppen auch so, Ja, das sind dann keine Treppenstufen mehr, sondern es ist zugeschneit. Es ist eigentlich eine reinste Rutschbahn.
Es ist eine Rampe.
Und da haben wir für 5 Euro die ausgeliehen. Super cooler Preis und gute Schneeschuhketten, die man sich da unterhaut. Und wir waren so glücklich. Es waren die besten investierten 5 Euro dieser ganzen Reise, weil wir haben andere Besucher gesehen, die teilweise nur normale Wanderschuhe anhatten. Und die hatten wirklich zu kämpfen, berghoch zu kommen. Also die mussten sich an jedem Strauch irgendwie festklammern, um nicht wieder rückwärts runterzurutschen.
Während wir einfach im Steckschritt quasi vorbeimarschiert sind.
Also unbedingt diese Spikes ausleihen. Das Problem ist nur, das Café hat meistens von 12 bis 17 Uhr auf. Das heißt, ihr könntet jetzt nicht um 8, 9 die Wanderung machen, weil das Café dort noch nicht auf hat. Beziehungsweise könntet ihr die Wanderung natürlich machen, aber ohne Spikes. Und man kriegt die auch schwer zu leihen. Wir haben sie nirgendwo anders wieder gefunden zum Ausleihen.
Tipp vielleicht an der Stelle nochmal. Die Spikes hätten wir woanders auch gerne gehabt. Die gab es da aber nirgendwo zu leihen. Und wir haben gesehen, dass es sie hier in Deutschland ziemlich günstig gibt zum Bestellen. Also das wäre eine Überlegung zu sagen, komm, wir bestellen die einmal für
15 Euro,
genau.
Die nehmen auch gar keinen Platz weg. Ist eine kleine Handvoll Equipment, sage ich jetzt mal.
Kette eigentlich
und
so ein bisschen.
Die kann man immer gut gebrauchen in Lappland. Auch wenn ihr mal einfach eine längere Wanderung macht und euch nicht sicher seid, geht es da irgendwo berghoch, ist da glatt oder nicht. Packt euch die Dinger unter die Schuhe und ihr seid super safe.
Ja, und das ist wirklich so leicht und klein, dass man die einfach in die Jackentasche packt und immer griffbereit hat. Ja, das werden wir nächstes Mal machen.
Absolut.
Ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, und zurück zum Trail. Wie gesagt, der ist 5 Kilometer lang. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie lange wir gebraucht haben. Man hält ja auch ständig an, man macht Fotos. Und da sind wirklich gigantische Wasserfälle, die einfach komplett zugefroren sind und in so einem wunderschönen Hellblau schimmern. Das ist wirklich sehenswert. Und an fast allen dieser Wasserfällen hingen auch irgendwelche Eiskletterer, die sich den Weg nach oben gebahnt haben. Das sah auch cool aus. Wir hatten anfangs auch mal überlegt, auch so eine Tour zu machen. Hat zeitlich dann nicht mehr ganz hingehauen. Aber es sah interessant aus, die Kletterer und anderen Touristen dort zu beobachten.
Ich meine, wann kann man schon sagen, an einem Wasserfall hochgeklettert zu sein? Also ja, total abgefahren.
Richtig cool. Und von der Posio aus waren es so circa 30 Minuten zurück Richtung Rovaniemi. Da kommt dann die Einfahrt, sage ich mal, zum Koroma Canyon. Unbedingt machen, unbedingt einen Abstecher einplanen. Ist auch von Rovaniemi aus dann gut zu erreichen, aber da müsste man wahrscheinlich so, ja, was sind das denn, eine Stunde 20 bestimmt dorthin fahren. Und ein nächstes Highlight, welches wir gemacht haben, das gehört auch, glaube ich, zu eines der Top-Highlights für Emmy wahrscheinlich.
Absolut. Ich wollte es auch gerade schon ansprechen, aber als ich den Namen gesehen habe, dann dachte ich, nee, ich warte einfach, bis Bolle zu dem Punkt kommt.
Also Leute, eine Wanderung im Risi-Tunturi-Nationalpark. Der ist von Posio aus nur knapp 25 bis 30 Minuten entfernt gewesen. Auch eine einfache Anreise mit dem Auto. Und dort hatte der kleine Wanderweg geöffnet. Also es gibt einen großen mit 11-12 Kilometern Rundweg und einen kleinen. Und der große war geschlossen und nur der kleine, ich muss jetzt mal ablesen, das ist der Risin Rapasi Wanderweg. Oder der Risin Rapasi Trail. Der hat 4,3 Kilometer, ist eine schöne Runde und führt zu dem höchsten Punkt des Nationalparks. Ist jetzt aber kein krasser Anstieg, weil man ist generell auf einer gewissen Höhe und geht nur langsam ein bisschen höher, sage ich jetzt mal. Und dort erwarten euch im Winter einfach eine traumhaft schöne Winterkulisse, wo Emmy, der kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so oft in so einer kurzen Zeit gesagt, boah, Bolle, ist das schön hier, ey. Also das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Wie gesagt, ich fahre schon oft im Winter irgendwo Österreich und Schweiz und überall. Aber das hat mich komplett umgewöhnt. Also
ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind halt erstmal ist der Weg war auch relativ gut gemacht. Wir haben jetzt für die erste Wanderung keine Schneeschuhe oder ähnliches gebraucht. Es war relativ gut, ich sag mal, platt getreten. Aber wir waren auch einen Tag, an einem anderen Tag nochmal da, wo viel Neuschnee gab. Und da haben wir schon gemerkt, oh, der Schnee ist ganz schön tief geworden auf einmal. Also je nach Wetterlage eignen sich dort schon Schneeschuhe. Ja, und ihr müsst euch das vorstellen, Fichten links und rechts vor, hinter euch und komplett in Schnee eingehüllt. Also es waren teilweise so skurrile Eisskulpturen und Schneeskulpturen, wo man gar nicht darunter Bäume vermutet hat. Und das ist ja auch so ein typisches Bild von Finnisch Lappland. Und da sind wir ja durchgewandert 2 Stunden und kamen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und wir hatten auch wunderschönes Wetter, die Sonne hat geschienen, blauer Himmel, es hätte nicht schöner sein können.
Ja, definitiv. Also das war auch nicht so eine Art Wald, wo man sagt, man läuft jetzt unter den Bäumen und wo hindurch, sondern das war so ganz...
War eine große Ebene, die aber so ein hügelige, ein Hügel, sage ich jetzt mal, mit vereinzelten Bäumen.
Ja.
Größere und kleinere.
Aber das als Gesamtbild war einfach absolut
mindblowing.
Ja, war richtig, richtig cool. Unbedingt machen, das war eigentlich mein Highlight.
Und wir waren ja auch an einem zweiten, also irgendwann später nochmal spontan da, weil wir gesehen hatten im Wetterradar, oh, heute Nacht vielleicht eine klare oder ein klarer Abend, lass uns nochmal in den Nationalpark. Und dann sind wir da auch kurz vor Sonnenuntergang, ey, wir waren so kurz vor knapp dort, dass wir die Wanderung nochmal gemacht haben, aber so super schnell, weil wir wollten den höchsten Punkt erreichen, bevor die Sonne untergeht. Und wir hatten das traumhaft schönste Licht, glaube ich, was ich seit langem oder jemals an einem Sonnenuntergang gesehen habe. Es war alles, färbte sich in einen lila, pink, rot, gelben, blauen Himmel. Dann diese Eisbäume, nenne ich sie jetzt mal dazu. Also das Licht war so schön zum Fotografieren und zum Erleben. Wow.
Ja, wirklich wow. Kann man so gar nicht beschreiben. Schaut auch bei Instagram mal vorbei. Da haben wir natürlich das auch festgehalten. Oder auf dem Blog kommt das auch. Ist noch nicht drauf, wenn ihr das vielleicht hört.
Und es war auch keiner da an dem Abend. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Sonnenuntergang in dem Nationalpark irgendwie, auf der Runde überhaupt, aber es war keine Sau da. Nur wir beide. Und wir haben auch gemerkt, je später der Abend, desto kalter wurde es. Also kälter wurde es. Habe ich gerade kalter gesagt? So manchmal sagt man Sachen, ne, wenn man das dann hört. So wie beim letzten Podcast muss ich kurz einbringen. Da habe ich nicht gesagt Früchte ernten, sondern habe gesagt die Erntefrüchten. Also Leute, oh Gott. Also, je später der Abend, desto kälter wurde es. Und ich glaube, es war auch mit der kälteste Abend, den wir hatten. Es waren minus 13 Grad im Auto nachher.
Man ist ja auf der Höhe auch dieser Kälte ausgesetzt. Man kann ja,
so kalt.
Ja, keine Bäume, ja, schon ein paar Bäume, aber nichts, was irgendwie den Wind abhalten würde. Ja, es war schon sehr knackig kalt. Und ich empfehle auch, wenn man anfängt, diese Runde zu laufen, links rum zu laufen im Uhrzeigersinn, weil man dann am Ende, nachdem man auf dem höchsten Punkt war, kommt man dann auf dem Rückweg an einer mega coolen Hütte vorbei. Bei der ersten Wanderung fand ich die schon cool, weil als ich vorbeigelaufen bin, waren gerade 10 Leute, 12 Leute irgendwie rund ums Feuer. Die haben gegrillt, hatten echt eine gute Zeit und du hast so viele unterschiedliche Sprachen gehört. Da dachte ich, jetzt noch mal ein bisschen Zeit zu haben oder vielleicht auch das ein oder andere Würstchen dabei zu haben, wäre irgendwie sau cool, super gemütlich. Und das Abgefahrene ist ja wirklich, das wird dort zur Verfügung gestellt. Also das ist eine große Hütte mit vielen so Sitzbänken. Dann diese Grillstäbe, nenne ich sie jetzt mal.
So Grillzangen und so Aufspießstäbe, wo du deine Wurst aufspießen kannst.
Genau, wurde auch zur Verfügung gestellt. Holz lag da, kann man sich einfach nehmen. Alle sind zusammengekommen und hatten eine gute Zeit.
Ja, und das haben wir öfter gesehen oder fast in jedem Park, in dem wir waren, gab es diese offenen Feuerstellen mit Grillrost. Und ja, drinnen in dem Häuschen gab es dann auch noch einen Gaskocher mit Pfanne, wo du hättest auch noch dein Essen zubereiten können mit Topf. Dann gab es da einen kleinen Kamin. Und wie du gesagt hast, es gibt dann immer so Unterstände, wo ganz viel Holz bereit liegt, welches du eventuell nochmal mit einer Axt, die liegt natürlich auch bereit, klein haust und dann nimmst. Also es ist so cool, dass das da einfach for free ist. Wir haben auch schon gesagt, ganz ehrlich, wird es das hier bei uns geben, das Holz wird sofort geklaut werden.
Ja, und die Axt innerhalb von 2 Minuten in das Holz, ja, über Nacht, wenn der ist LKW so ranfährt, rückwärts.
Das ist einfach da auch so ein Lebens, nicht Gefühl, aber das gehört da bei denen so zum einfach dazu. Du siehst ständig die Leute am Grillen in den Parks, die haben alle immer ihre Würstchen dabei. Und seitdem wir das wussten von der ersten Wanderung, hatten wir für den Abend der zweiten Wanderung auch was dabei. Wir hatten Würstchen dabei, wir hatten ein paar Cookies dabei, ein bisschen Brot, ein paar Getränke. Und auf dem Rückweg, nachdem die Sonne dann wirklich untergegangen war und es dunkel wurde.
Und kalt wurde,
haben wir gehofft, dass schon jemand sitzt und ein Feuer macht. Und als wir dort ankamen, saß dort auch 2 Finnen, 1 Tunesier und 2 Tschechinnen. Und dann haben wir gefragt, ob wir uns dazusetzen dürfen. Und dann hatten wir irgendwie einen total netten Abend rund ums Lagerfeuer, haben uns irgendwie Geschichten ausgetauscht und uns unterhalten, Essen getauscht untereinander.
Und haben gewartet, bis die Nordlichter erscheinen. Leider war die Aktivität nicht so hoch, aber ja, wir saßen dann da, hatten einfach alle eine gute Zeit.
Ja, und es war auch zum Glück gar nicht so dunkel, ne? Also dadurch, dass der Mond geschienen hat, war das wie, als wäre so ganz weit weg irgendein Scheinwerfer an, weshalb es jetzt auch überhaupt nicht schwierig war, den Weg zurückzufinden. Ich glaube, den würde man auch so sehen, weil dieser Schnee, der reflektiert der Nacht so hell, dass es irgendwie nie so richtig dunkel wurde. Ja, und dann sind wir irgendwie so, ich weiß nicht, 21, 30, haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir es zusammen, weil irgendwann frierst du so aus. Also man hat immer versucht, sich warm zu halten am Feuer, aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ey, ich kann nicht mehr, meine Füße sind so kalt. Und dann sind wir zurückgewandert zum Parkplatz und auf dem Weg zurück sage ich so, guck mal, da bewegt sich doch was am Himmel. Und dann haben wir mit dem Handy ein paar Fotos gemacht und dann haben wir gesehen, dass dann tatsächlich die lang ersehnten Polarlichter über dem Nationalpark schienen. Zwar hat man das mit den eigenen Augen nicht super kräftig gesehen, man muss schon mit der Kamera oder dem Handy ein bisschen länger belichten, aber dann auf den Bildern hat man es sehr, sehr grell grün gesehen. Es war richtig schön.
Absolut. Zwar auch nicht direkt über unseren Köpfen, wie man sich das immer so schön vorstellt, sondern eher hinten am Horizont, aber mit diesen schneebedeckten Bäumen und dieser Landschaft und hinten dann noch die Nordlichter, das war auch ein Motiv.
Da haben wir auch auf dem Blog im Beitrag ein Foto reingeladen, könnt ihr euch ja mal anschauen.
Also Nationalpark
Risi Tunturi.
Unbedingt auf der Liste haben.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem, wenn nicht sogar dem Highlight der Tour. Wir haben euch ja gesagt, dass wir schon eine Husky-Tour gemacht hatten, eine ganz kleine, mit der wir nicht ganz so zufrieden waren. Dann haben wir uns nochmal erkundigt nach einer anderen Husky-Farm und haben von Posio Tourismus, die habe ich angeschrieben bei Instagram und gefragt, hey, welche Farm könnt ihr denn empfehlen? Und da haben die uns die Husky Farm O Nordic empfohlen und die war auch nur 12 Minuten von unserer Unterkunft entfernt. Da haben wir ganz spontan für einen der letzten Tage der Reise eine Tour gebucht. Ja, und dann sind wir da ohne Erwartungen sind wir dorthin gefahren. Ich glaube, 14.30 Uhr sollte es losgehen. Dann waren wir auch rechtzeitig ja, da mitten im Nirgendwo auf ihrer Farm.
Das war eigentlich ein Privathäuschen mit ein paar Zäunen nebenan.
Ja, wo die Hunde
und da wurden wir auch von den Hunden schon direkt begrüßt.
Ja, sie ist eigentlich kommt aus Frankreich und ist vor einigen Jahren mit ihrem Mann nach Finnland ausgewandert. Sie haben viele Jahre selbst auf Husky-Farm gearbeitet, bis sie sich, glaube ich, vor 2 Jahren oder 3 gedacht haben, ey, weißt du was, das machen wir selber. Und jetzt lebt sie dort mit ihren 30 Huskies, also ein relativ kleines Rudel, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den großen Husky-Farmen, die, weiß ich nicht, zwischen 90 und 130 Huskies haben. Lebt sie dort, kümmert sich ganz liebevoll um die Hunde, versucht auch jedem Hund gerecht zu werden und genug Aufmerksamkeit zu geben. Sie hat auch gesagt, sie möchte sich nicht vergrößern, weil sie das eben nicht
aufgeben möchte
und nicht zu so einer kommerziellen Riesentouristenattraktion werden will. Sie macht auch nur ganz kleine Touren mit höchstens 5 Erwachsenen pro Tourtag, sage ich mal. Also oder irgendwie 2 Erwachsene und 4 Kinder, ich weiß nicht mehr genau. Also nur ganz kleine Gruppe. Und das Coole, was wir gar nicht wussten, ist ja, dass du deinen Schlitten selber fährst. Ich meine, ich habe da ihre Tour per Instagram, habe gesagt, ja cool, wir kommen vorbei, machen wir. Und dann kommen wir dort an, durften erstmal natürlich die Hunde kennenlernen und schon mit denen knutschen und kuscheln und das war richtig süß. Und dann fängt sie an, uns zu erzählen, wie wir selber diesen Schlitten fahren. Und dann sage ich, warte mal, Moment. Wir sollen das Ding selber fahren. Ich dachte, klar, wir setzen uns in den selber. Schlitten und sie fährt uns. Aber sie sagt, nee, ich zeige euch jetzt, wie wir die Hunde anspannen. Ihr lernt das jetzt. Ich sage euch, welche Kommandos wichtig sind, wie ihr die Bremse bedient, den Schlitten lenkt und dann geht's los.
Und dann fahre ich voraus und ihr beide seid dann im anderen Schlitten und macht euer Ding.
Oh Gott, okay. Da war ich erstmal schon richtig nervös. Ich denke, ach du Scheiße, jetzt musst du auch noch denken. Also du musst mitdenken und aufpassen, was sie jetzt gleich erzählt.
Und du hast ja auch die Verantwortung über den Schlitten Voll. Und über die Hunde. Und sie meint, ja, dann pass auf, dass das und das nicht passiert. Dann macht dies und jenes. Und du dachtest, oh Gott, hoffentlich kriegst du da also alles hin.
Ja, man muss auf so viel achten, hat man ja. Das Gefühl. Wenn man das erklärt bekommt, denkt man, oh Gott, kriege ich das überhaupt auf die Reihe? Man muss sagen, im Nachhinein ist es gar nicht so schwer, wie man es vermutet, weil die Hunde wissen einfach genau, was zu tun ist. Die laufen ja auch ihrer Anführerin, sage ich mal, der Besitzerin hinterher. Deswegen man muss keine Angst haben, dass der Schlitten auf einmal ausbricht und die Hunde sonst wo mit dir hinrennen. Also die wissen schon genau, was zu tun ist.
Ja, man muss sie manchmal ein bisschen bremsen und so ein bisschen gucken, dass alles so in seinen Bahnen läuft.
Genau, aber das und dass die Hunde richtig angeschnallt sind, manchmal über, ist die Leine ein bisschen verheddert, muss man mal anhalten und den Hund nochmal auf die andere Seite tragen, weil er dann doch bei dem anderen Hund laufen wollte und so weiter und so fort. Aber ja, wir haben uns dem Abenteuer gestellt.
Und das Coole fand ich ja wirklich, nachdem wir die Hunde begrüßt haben und so weiter, dass wir die wirklich auch vorbereiten durften für die Tour. Das heißt, wir haben so diese...
Die 6 Hunde also die haben alle so ein Gestell umbekommen, so ein
Geschirr.
Geschirr. Und dann musste jeder Hund an seine vorab gesagte Position.
Das heißt, ich habe denen das wirklich angezogen, mit denen gesprochen. Und
die haben dir dann auch gleich mal das Gesicht abgeleckt.
Ja, also
die waren so süß, da waren Huskies dabei. Sie hat 2 verschiedene Arten, einmal den Alaska Husky und den, ich weiß gerade nicht das Wort, das ist ein japanisches Wort irgendwie. Also sie hat so ganz flauschige, wie man sie kennt, und sie hat ganz kurz geschoren. Das ist so eine andere Rasse. Und die sind so süß, da haben so viele verschiedenfarbige Augen. Da war auch eine ganz niedlich mit einem hellblauen Auge und einem dunklen. Und davon hatte sie mehrere.
Die waren doch so anhänglich und einfach so offen.
Und die waren alle so, also du hast gemerkt, als sie dann nachher an ihrem Gespann waren und die gemerkt haben, ey, gleich geht's los, die sind ausgeflippt. Du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Die haben so rumgebellt und du so rumgesprungen, so nach dem Motto, los jetzt, los, wir wollen laufen, gib Gas. Mhm. Ja, und dann fuhr sie, das Tor ging auf, sie sagt, go, ist mit ihrem Schlitten, so, und ich durfte mich ja zuerst in den Schlitten setzen und du bist gefahren und dann, ja, zogen die Hunde auf einmal diesen Schlitten aus ihrer Einfahrt, sage ich jetzt mal, und dann ging's los.
Und das Blöde an der Sache war ja, dadurch, dass man noch nicht so ganz wusste, okay, Theorie hin und her, aber wie funktioniert das jetzt alles? Und am Anfang haben halt die Hunde noch die meiste Energie und wollen los und preschen los. Richtig. Und du stehst halt da und denkst, okay, hoffentlich mache ich das jetzt hier so richtig. Und nachher, wenn man weiß, wie es läuft, dann werden die Hunde ein bisschen gemütlicher. Mhm. Aber am Anfang war das schon...
Ja, die haben immer, wenn der erste Anlauf wieder war, hatten die richtig Zug drauf. Mhm. Nachher, wenn du dann so 10 Minuten am Stück schon unterwegs warst, hast du gemerkt, dann nehmen sie auch ein bisschen Tempo raus. Aber die hatten so Bock und das war so schön zu sehen. Und dann sind wir durch die Wälder, über Zug, quer, einfach rauf auf zugefrorene riesige Seen. Immer ihr hinterher, die Huskies vor uns.
Diese weite Landschaft.
Diese Weite, die Sonne.
Oh, Schnee Gott. Und also...
Wir hatten auch den Traumtag an diesem Tag. Also wir hatten so viel Glück, weil das war, glaube ich, der schönste Wettertag der gesamten Reise. Und dann sind wir da, ich weiß nicht, Stunde 10, Stunde 20, sind wir da knapp 13 Kilometer mit den Hunden unterwegs, also da durch die Landschaft gesaust. Mhm. So, und irgendwann auf halber Strecke oder ein bisschen später haben wir dann getauscht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich erst gar nicht getraut, weil ich dachte, oh Gott, kannst du das noch? Was haben die nochmal erzählt? Wo soll ich nochmal was drücken? Und im Endeffekt musst du ja nur hinten stehen und bremsen, wenn gebremst werden muss. Und da muss man mal drauf achten. Ne? Das war ein bisschen schwierig, dass du alle 6 Hunde auch im Blick hast und siehst, wenn einer jetzt sein Geschäft verrichten muss zum Beispiel, dann sollst du so schnell bremsen und anhalten, dass er sein Geschäft verrichten kann und nicht beim Laufen. Einfach auch aus Respekt dem Hund gegenüber zu sagen, hey, wir geben dir die Zeit, du kannst jetzt hier ganz gemütlich erstmal dein Häufchen setzen und gut, ne? Und die haben so einige Häufchen gesetzt. Ja. Aber es war einfach cool und es ist auch total interessant zu sehen, wie die Hunde angespannt werden. Also du hast die ersten beiden Hunde vor deinem Schlitten, sind die, die am meisten Power haben. Das sind so die, die haben Muskelkraft, die können den Schlitten ziehen. In der Mitte sind die normalen, sage ich jetzt mal, die Ausdauer haben, die am Schlitten laufen können.
Die mitlaufen.
Und ganz vorne sind die Anführer. Das sind die, die die Kommandos kennen, die die Strecke kennen, die einfach ihr Terrain kennen. Und das ist so ein bisschen interessant, wie sie so aussucht, wer wohin kommt. Und sie bildet ja, ich sag mal, sie hat gesagt, 2 Jahre braucht sie ungefähr, bis ein Hund an den Schlitten kann. Und sie weiß auch immer so, welcher Hund so welchen Charakter hat und zu welcher Position am besten passt. So, sie wusste gleich, du bist ein Anführerhund. Na, du eher nicht. Du bist ein bisschen zu verspielt und zu verträumt. Du hast viel Power. Also das erfährt man dort auch. Und wir konnten ihr natürlich alle Fragen stellen, die uns so brennend interessiert haben. Und ja, die Tour war rundum einfach mega,
also
wirklich.
Also viel, viel mehr, als ich mir jemals hätte träumen können. Also wäre es halb so geil gewesen, hätte ich immer noch gesagt, boah,
wahnsinnige Tour. Ja, ich dachte ja schon, als wir angekommen sind und ich mit den Huskies erstmal gekuschelt habe und so, da habe ich schon gesagt, so, da, also wenn das Programm war, I'm happy. Was, 140 Euro? Ist okay, ich zahle auch noch mehr. Also das war für mich schon so ein Highlight, dann den Schlitten selber fahren. Dann sind wir zurückgekommen, dann hieß es, okay, jetzt leihen wir alle Hunde wieder ab. Und jetzt kriegen alle auch eine Belohnung in Form von Aufmerksamkeit. Sie hat gesagt, geht noch nicht zu den... Es gab da draußen auch so ein paar Zwinger, wo die anderen Hunde drin waren, weil die im Winter ja auch, ich sag mal, irgendwo müssen die ja schlafen und da hat jeder dann so sein Häuschen und seinen privaten Space. Und sie meinte, geht da noch nicht hin, sondern bedankt euch bei den Hunden, die gerade mit euch gelaufen sind. Einfach aus Sache des Respekts und aus Sache der Anerkennung der Hunde gegenüber. Und dann wurde so viel geschmust und gekuschelt und dann sind die Hunde da auf dem ganzen Gelände umhergerast. Dann hat sie die Puppies, also die kleinen Frischlinge, noch rausgelassen. Die sind komplett durchgedreht. Ganz kleine flauschige Flauschis. Oh Gott, ich war wirklich im Paradies. Also ich habe da gesessen auf dem Boden im Schnee. Sie hat nebenbei noch ein Lagerfeuer vorbereitet in der traditionellen Hütte und gefühlt hatten wir waren bestimmt eine Stunde einfach nur mit den Hunden und haben Fotos und so gemacht, aber halt auch einfach nur, jeder Hund wollte gekuschelt werden und geschmust und ach Gott.
Genau, und dann am Ende hatten wir noch ein kleines Grillerchen, sind wir in die Hütte gegangen, auch bei warmen Beerensaft, Würstchen gegessen und Kuchen. Uns mit ihr nochmal unterhalten
ihren Job,
genau.
Über unseren Job. Haben uns einfach richtig schön ausgetauscht auf ganz ehrlicher Ebene und ganz war einfach cool.
Sie hat sich wirklich 4-5 Stunden...
4 Stunden waren wir da.
Zeit genommen für uns.
Ja.
Komplett 100%ig. Das war nicht so ein,
Setzt euch rein und los, ne?
Genau, dann machen wir die Tour eine Stunde und dann danke und ciao, sondern ja, einfach geduldig, jede Frage beantwortet, uns alles gezeigt und uns Zeit gegeben mit den Hunden. Und also wirklich.
Das war wirklich die Erfahrung, die ich mir erträumt habe von dieser Reise. Und wir können nur noch mal erwähnen, den Anbieter O, dann so ein Strich, Nordic, haben wir auf unserer Seite auch mal verlinkt und macht dort die Kitka-Zen-Tour. Das ist die Tour, die wir gemacht haben. Sie macht aber auch, glaube ich, so kleine Wanderungen mit Husky. Da kriegst du auch einen Husky in der Hand und wanderst mit ihr so durch die Landschaft. Das macht sie, glaube ich, auch im Sommer und hat dann, wie gesagt, diese längeren Schlittenfahrten. Unbedingt machen und ja, es war einfach ein Goldschatz. Sie ist halt auch noch relativ jung mit ihrem Unternehmen am Markt, dementsprechend vermutlich kennt man sie noch gar nicht, so wie die großen Farmen. Es gibt in der Region noch die Kota, hießen die Kota?
Ja.
Husky Farm, es gibt nur zwei in der Region, das ist die, wie gesagt, Kota und sie, O-Nordic. Aber es war ein Traum, es hat 140 € gekostet. Es klingt vielleicht im ersten Moment viel, aber es war 4 Stunden das schönste Erlebnis, was du in meinen Augen in Finnisch Lappland haben kannst.
Ja,
und da war jeder Cent wert. Wir haben ihr nachher noch Trinkgeld gegeben und wie gesagt, sie hat sich Zeit genommen. Es hätte nichts besser sein können.
Ja, also wirklich von Herzen die beste Empfehlung, die wir jetzt hier je aussprechen können, gehen in ihre Richtung.
Ja, und den Hunden.
Ja.
Die Hunde, du hast auch das Gefühl, also du hast ja auch gesehen, denen geht es allen saugut, die haben richtig Lust und die wollen raus und die sind alle, die haben dort Platz zum Spielen und zum Laufen und ach, es war einfach eine rundum gelungene Erfahrung. Und bevor wir jetzt noch weiter ausschweifen, weil ich könnte noch mehr darüber reden, verlassen wir das Thema Husky Farm und kommen jetzt noch mal zu einer anderen Farm. Denn in Lappland könnt ihr nämlich auch Rentiere hautnah erleben. Nicht nur Huskys, sondern auch Rentiere.
Da sind wir dann mit dem Auto Richtung Kuusamo gefahren. Zur Rentierfarm, weißt du, wie die heißt?
Kujala.
Kujala, genau. Und da hatten wir eine kleine Führung mit Fütterung. So ein Stündchen sind wir da auf dem Gelände rumgelaufen. Sie hat uns ja auch alles zu den Tieren so erzählt, wie die leben und so weiter. Da haben wir auch übrigens erfahren, dass es eigentlich keine wilden Rentiere in Finnland und Schweden gibt.
Genau, nur noch eine kleine Kolonie in Norwegen irgendwo, aber sonst sind die nicht mehr wild.
Das heißt schon, dass sie im Sommer rausgelassen werden, einfach ab in die Wildnis, in die Landschaft. Aber jedes Rentier gehört irgendjemand.
Genau. Letztendlich. Und im Winter genießen sie praktisch so eine Art All-Inclusive-Urlaub auf der Farm, weil wir dachten ja auch, okay, die können ja auch draußen bleiben. Aber sie meinte auch, hey, es gibt für die keinen Grund, nicht hier auf der Farm zu bleiben. Die kriegen hier Futter, die können hier chillen. Das ist also wie All-Inclusive für die Tiere. Und dann im Frühling, Sommer geht es in die Wälder und in die weiten Lapplands, wo man die dann durchaus schon mal, ich sag mal, wild sieht. Aber es ist nicht wild, sondern es gehört jemandem. Und Rentiere sind die einzige Hirschart, die domestiziert wurde. Also sie sind so ein Mix aus halb wild, halb zahm. Und ganz früher hat man den meisten Umsatz leider tatsächlich mit Rentierfleisch gemacht. Deswegen hat man früher Farmen betrieben. Heute ist es glücklicherweise nicht mehr nur das Fleisch. Es wird schon auch verkauft, aber das meiste wird
ein großer Teil mittlerweile
mit dem Tourismus einfach, ne, mit Farmen besuchen oder die bieten auch so traditionelle Schlittenfahrten an, die wir jetzt nicht unbedingt gebraucht haben. Wir haben, wie gesagt, nur den Farmvisit gemacht, 25 € pro Person, also als Tour schon fast ein Schnäppchen in Lappland und ja, haben dann die da gefüttert mit so einer, was war das, so eine ganz spezielle Pilzart, hat sie gesagt.
Ja,
die
das
haben
war das, wie Moosgras. Also ja, Moosgras
so, genau, und das haben die dir so aus der Hand gerissen. Und da musst du aufpassen. Ja, du stehst dort mitten auf der Farm, um dich rum, die haben ja auch alle ein riesen Geweih. Und da war ich schon ein bisschen eingeschüchtert, als die dann alle auf deine Hand zukamen. Hier ein Geweih, da ein Geweih. Du musst ja aufpassen, dass du nicht aufgespießt wirst. Ich bin immer im Hintergrund geblieben, ich habe die nicht gefüttert. Aber es war echt süß und die hat uns richtig viel erzählt über, ja, wie, was die essen, wie groß die wären, wie schwer die wären. Und auf eine Frage hin, das war interessant, wo wir meinten, ja, wie viele Rentiere haben sie denn? Und sie meinte, das ist so eine Frage, die man nicht unbedingt stellt, beziehungsweise nicht unbedingt beantwortet. Man sagt dann immer so, ja, ein paar hundert. Also das war die Antwort, sie haben ein paar hundert Rentiere.
Oder sie meinte, so eine Standardantwort ist auch mehr als eins.
Mehr als eins. Und der Grund war?
Man weiß ja, wie viel so ein Rentier wert ist letztendlich. Und wenn man jetzt sagt, wie viel man noch hat, dann könnte man ja ausrechnen, wie vermögend dieser Mensch ist.
Genau.
Und das wäre unpersönlich, das fragt man nicht und so
das
weiter.
Das ist so, wie wenn man hier fragen würde, wie viel Verdiensten. Das ist genau so eine Frage, die man hier auch nicht immer so gerne beantwortet, aber das macht man in Lappland, Finnland halt auch nicht. Also ihr werdet wahrscheinlich keine Farm, vermute ich, treffen, die euch ganz genau sagt, wie viele Rentiere dort leben.
Ja, war ein netter Einblick. Oben waren wir dann noch in einem kleinen Kaffeebereich, ein bisschen aufgewärmt. Also war ein netter Einblick, fand ich irgendwie cool. Schöne Motive geschossen mit den
Rentieren. Wirklich schöne Rentiere. Also da waren, richtig schöne Exemplare dabei. Unbedingt ein Farmvisit. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit Kindern richtig cool ist. Also die bieten da auch noch wieder andere Programmpunkte an, auch irgendwie so Spaziergänge und was weiß ich. Aber selbst der Farmvisit ist schon richtig cool und mit Kindern sicherlich für die Kleinen auch ein absolutes Highlight.
Wobei die müssen ja noch viel mehr aufpassen mit den Geweihen und
vielleicht
so. Die
sind ja richtig auf. Mindestalterzahl auch, ne? Vielleicht haben die da so ein...
Checkt das mal ab. Sagt uns Bescheid.
Ja, von Kusamo aus kann man die Hauptstraße noch weiter Richtung Norden fahren und ich glaube, von der Rentierfarm aus waren es vielleicht 15 bis 20 Minuten. Dann waren wir in Ruka und Ruka ist so ein super beliebtes Wintersportgebiet in Lappland bzw. in ganz Finnland. Und da hat es jetzt keine riesen Berge zum Snowboarden und Skifahren, aber in Ruka befindet sich das Gebiet auf einer Höhe von 291 bis 491 Meter. Also schon ein beachtlicher Hügel. Und dort haben die 34 Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, Snowboard und Ski. Da sind irgendwie, ich glaube, über 22 Liftanlagen. Also es ist richtig verrückt irgendwie.
Ich fand den Berg wirklich nicht groß. Also nee,
aber dahinter dem Berg kam ja nochmal was. Ne? Es war schon ein größeres Gebiet und gerade für Anfänger, also wir hatten leider keine Zeit, aber ich hätte so Lust gehabt, als Anfänger da meine Skiskills noch ein bisschen zu verbessern, weil das die perfekten Pisten waren. Nicht steil, aber auch lang genug, um mal ein bisschen Spaß zu haben. Also merkt euch Ruka, da hat es im Ruka Village auch verschiedene Sportgeschäfte, wo ihr Equipment leihen könnt, wie in Österreich. Da gibt es einen Intersport, Hill Rent, glaube ich, gab es und Piste und da könnt ihr euch relativ günstig auch für den Tag Schuhe, Stöcke, Skier, Snowboards, Schlitten, Winterschuhe. Also da könnt ihr euch sämtliches Equipment leihen oder im Ortskern auch einfach gut essen gehen. Und apropos gut essen gehen, Emmy. In Ruka hattest du ja den besten Burger seit langer Zeit.
Genau, das ist das Restaurant oder der Burgerladen Ruk oder Ruka Burger. Ich habe tatsächlich diesen Burger probiert mit dem Rentierfleisch, weil ich das einfach mal schmecken wollte, so als
Einfach zum Probieren.
Das Gericht der Einheimischen vielleicht so ein bisschen, ne? deren Fleisch mal probieren. Aber auch diese Komposition mit diesem Käse, das ist so ein Quietschkäse.
Ganz eigenartig.
Und da war noch ein bisschen Jam drauf, also so ein süße, nicht Marmelade, aber alles zusammen geile Burger. Der hat so gut geschmeckt, dass ich Bolle lange, lange Zeit danach noch in den Ohren lag und wir dann da nochmal hingegangen sind. Ja. Am Ende der Reise. Also Ruk Burger, Daumen nach oben, super lecker.
Wollen wir an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. Und wofür Ruka auch noch gut ist, es gibt nicht weit von dem Ortskern entfernt auch so einen, ich nenne es mal einen Berg, der Voltavaara. Und dort kann man mit Schneeschuhen oder auch ohne, je nach Wetterbedingungen, eine wunderschöne Runde machen, nämlich den Voltavaara Winter Trail. Ich glaube, der hat so 4 bis 5 Stunden und bringt super schöne Aussichten mit sich. Und oben sollen auch die Bäume so ein bisschen, sollen auch so verschneit sein wie im Risi-Tunturi-Nationalpark. Die wollten wir auch machen, die Wanderung, aber das war dieser eine Schlechtwettertag, wo wir gesagt haben, okay, es lohnt sich gerade gar nicht. Es hing so tief, die Wolken, es hat so unglaublich gewindet und geschneit, dass wir gesagt haben, ja gut, die Wanderung mit tollen Aussichtspunkten, die können wir uns dann eigentlich klemmen. Und dann sind wir halt Burger essen gegangen stattdessen.
Wir haben das ja nur vertagt.
Aber merkt euch, den Voltavaara Winter Trail in Ruka soll sehr, sehr schön sein und wurde uns auch empfohlen.
Genau, die Stadt selbst jetzt nochmal, also dieses Winterdörfchen, da hat es viele Hotels, viele Restaurants, wie Bolle schon sagte, Sportläden, genau. Sehr touristisch, aber man kann da auf jeden Fall ordentlich was unternehmen.
Ja, und wenn man wie wir einfach am frühen Abend da mal anhält, um auf dem Rückweg dort Abend zu essen oder genau, so, eignet sich auf jeden Fall. Und was sich auch eignet von Ruka aus, also von Posio aus war es schon eine Strecke, aber von Ruka aus oder Kusamo aus ist es zum Aulanka Nationalpark nicht ganz so weit. Wir hatten ja für die letzten 2 Nächte, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, hatten wir ein Hotel in Kusamo. Es war jetzt also nichts Erwähnenswertes, einfach ein kleines, gut bewertetes Mittelklasse-Hotel, weil unsere Hütte nicht für den gesamten Zeitraum verfügbar war. Deswegen mussten wir nochmal für die letzten 2 Nächte woanders hin und dann dachten wir, komm, gehen wir in die Richtung Kusamo, weil wir wollen ja in den Aulanka-Nationalpark und der war von Kusamo aus knapp 50 Minuten waren es ungefähr und von Rovaniemi aus wären das
von Rovaniemi nach Ruka sind es ungefähr 2,5 Stunden Richtung Osten.
Bis in den Nationalpark auch fast 3 Stunden. Ja. Also es wäre schon ganz schön weit. Da ist es dann besser, in Ruka oder Kusamo zu sein. Und dort sind wir, wie gesagt, in den Olanka Nationalpark. Ist auch einer der beliebtesten im Land. Und ganz oben auf der Liste stand noch eine Wanderung auf der kleinen Bärenrunde, heißt der Trail. Der ist 12 Kilometer lang und auf Finnisch heißt der Pieni für klein und Karhun Kieros Trail. Das ist die kleine Bärenrunde. Ja, und die sind wir abgelaufen. Die haben wir noch gemacht bei schönstem Wetter, haben uns Schneeschuhe besorgt, obwohl wir eigentlich so Spikes haben wollten. Das hatten wir schon mal erwähnt, dass wir die für eine zweite Wanderung noch brauchten, aber die hat keiner in Ruka verliehen. Und wir wollten uns dann schon welche kaufen irgendwo, aber die waren alle ausverkauft. Dass wir am Ende dann doch Schneeschuhe.
Ja. So dicke Geräte an den Beinen.
So dicke Geräte ausgeliehen haben mit Stöcken. Das hat dort in Ruka 19 Euro pro Person gekostet, also deutlich teurer als bei unserer Unterkunft in Posio. Die haben ja die Winterschuhe dafür, Schneeschuhe für 10 Euro verliehen. Naja, aber wir wollten die mitnehmen, weil wir haben gehört, hey, vereiste Wege und auch wieder steile Treppen, die komplett vereist sind und eigentlich eine Piste darstellen. Und wir wollten da uns nicht mit normalen Wanderschuhen hochziehen müssen, dass wir gesagt haben, komm, wenigstens Schneeschuhe, um auf der sicheren Seite zu sein. Und das war am Ende des Tages auch die beste Entscheidung.
Ja, also für den meisten Teil der Strecke hat man sie jetzt nicht gebraucht. Ich habe sie dann auch mal ausgezogen, weil der Weg auch plattgetreten war jetzt nicht rutschig, war kein Tiefschnee. Also hat man die jetzt nicht gebraucht. Aber an gewissen Schlüsselstellen, an gewissen Momenten waren wir beide echt froh, die dabei gehabt zu haben. Ja,
immer wenn es steil hoch oder steil runter ging, dann wolltest du dich doch schon sicher verhaken mit deinen Spikes irgendwie, statt da runter zu schlittern.
Also war das schon eine ganz gute Idee. Da nochmal wären Spikes von zu Hause irgendwie auch gut. Eigentlich ausreichend gewesen, aber
war auch so eine coole Erfahrung. Und der Nationalpark, also die Runde ist super idyllisch. Wir haben ganz oft gesagt, ey, sind wir hier gerade in Alaska, Kanada oder sind wir in Finnland? Also das war so schön. Ganz oft führten so Hängebrücken über das Wasser, über Flüsse und Seen. Dann waren wir wieder ganz oben an der Klippe, haben Aussichten gehabt aufs Tal und den Fluss. Dann kamen wir an so urigen Häusern vorbei, auch wieder super viele Feuerstellen. Und es gab unterwegs auch mal eine Trockentoilette oder so Untersitzschlupfmöglichkeiten.
Also genau, auch so Pausenhütten, sag ich mal, wo man reinsitzen kann zum Essen. Draußen ist die Feuerstelle. Also unbedingt Grill gut mitnehmen.
Oh ja, das haben wir leider, hatten wir nichts dabei. Nee, da haben wir uns geärgert. Ja. Oh, da hätten wir so gut grillen können. Aber wir waren auch ein bisschen zeitlich, wieder ein bisschen zu spät sind wir losgefahren. Naja, auf jeden Fall Start und Ziel deiner Wanderung kann das Olanka Basecamp sein oder der Parkplatz nahe Yuma. Dort waren wir, das ist nochmal so 10 Minuten vor dem Basecamp, ist so ein öffentlicher Parkplatz und dort startet offiziell die kleine Bärenrunde oder du kommst vom Olanka Basecamp auch direkt auf diese Bärenrunde. Sparst dir dann, keine Ahnung, insgesamt vielleicht 20 Minuten Wanderung. Und ja, dann geht es einmal entgegen des Uhrzeigers rum und das ist auch gut. Merkt ihr das, dass du entgegen des Uhrzeigers läufst? Weil die Strecke so am einfachsten zu bewältigen ist. Weil es kommen manche steile Treppen, wo man froh ist, dass man die hochgeht und nicht runter. Wenn du nämlich andersrum gehst, ja, hast du viele Schlüsselstellen, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte. Aber das wird im Nationalpark auch ausgeschildert und man weist auch darauf hin, lauf jetzt bitte so rum, ist besser. Ja, und die Länge 12 Kilometer auf meiner Uhr waren 14, als wir wieder da waren. Keine Ahnung, wer jetzt hier falsch liegt, aber es war auch wirklich, wie lange waren wir unterwegs? Ich glaube, genau 5 Stunden haben wir genau gebraucht, mit einer kleinen Pause. Wir sind auch relativ zügig gegangen, muss man sagen. Die letzten 6 Kilometer sind wir relativ schnell gelaufen. Aber ja, Olanka Nationalpark, kleine Bärenrunde, absolute Empfehlung. War eine sehr, sehr schöne Winter Wonderland Wanderung.
Übrigens heißt die Bärenrunde nicht ohne Grund Bärenrunde, denn in diesem Nationalpark, besonders auf russischer Seite, soll es tatsächlich noch frei wild lebenden Bären geben. Ja, ja.
Gut, der ist auch riesig, ne? Man muss mal überlegen, der Olanka, also wir waren im südlichsten Zipfel und daher, wenn du mal auf Maps guckst, der ist wirklich riesig, der Nationalpark.
Ja, wirklich gigantisch. Ich bezweifle, dass man auf der Runde Bären sieht. Vielleicht von irgendwelchen Ausblicken mit Fernglas, weiß ich nicht. Da braucht man, glaube ich, jetzt keine Angst haben, aber fand ich interessant. Detail noch.
Ich glaube, es gibt auch so Bär-Safaris. Irgendein Anbieter bietet das an. Ja, ja. Irgendwie Richtung, wahrscheinlich geht es dann Richtung Grenze und vielleicht gibt es da irgendeinen so Spot, wo die Ausschau halten. Mhm. Vielleicht werden die da auch, keine Ahnung, hingelotst, die Bären oder so. Ist ja oft leider so, dass Tiere irgendwie angelockt werden.
So, ja, das soll es aber jetzt gewesen sein.
Das waren die Highlights unserer Lappland Winter Wonderland Reise. Und genau, es waren ziemlich viele. Und was ich noch mal hinzufügen will, man hat ja jetzt eigentlich gesehen, die letzten Aktivitäten, die wir gemacht haben, waren auch fast alle for free. Ne? Sei es die Wanderung zu den gefrorenen Wasserfällen, die Wanderung zu den mit Schnee bedeckten Bäumen, durch den Olanka Nationalpark. Und die Rentierfarm war auch nicht wirklich teuer. Also Man kann auch relativ günstig richtig coole Sachen machen.
Und Langlauf nicht vergessen.
Langlauf hat uns auch nur 15 Euro pro Person gekostet. Also richtig cool. Aber Jetzt kommen wir mal noch zu einem ganz wichtigen Thema. Denn wenn ihr eine Reise nach Finnisch-Lappland im Winter plant, ist es natürlich auch gar nicht mal so unwichtig, wie man sich kleidet. Oder, Emmy?
Ja, da gibt es in Rovaniemi sogar Geschäfte, wo man sich Bekleidung und Schuhe und so weiter leihen kann.
Winter Rent heißen die. Die sitzen in der Innenstadt dort.
Weil wir dachten uns auch, ja, kaufen wir jetzt nochmal richtig gute Klamotten, die bis minus 30 Grad gehen.
Ja, die wir dann dachten, wieder brauchen.
Ja, die sind dann im Schrank, brauchen wir nie wieder. Das war dann eine Option. Wie gesagt, wir haben es dann letztendlich nicht gebraucht, weil es ungewöhnlich warm war. Also immer so minus 5 bis 0 Grad, so war Durchschnittstemperatur, würde ich sagen. Aber ist halt eine gute Option, wenn man sagt, ey, ich habe hier gar nichts zu Hause oder boah, meine Klamotten kommen an ihre Grenzen. Dann kann man das auf jeden Fall ab Rovaniemi und wahrscheinlich auch woanders.
Ja, und die mal verleihen Ganzkörper-Overalls. Die sieht man auch öfter mal in der Stadt. Die sind meistens blau-schwarz und blau-rot. Aber dieser Winter-Rent hat ein bisschen stylischere Sachen. Da gibt es dann eine Jacke und eine Hose. Sieht aus irgendwie wie so ein Snowboard-Outfit. Die verleihen Schuhe dazu und Handschuhe im Set. Kostet für eine Woche 79 Euro, haben wir extra mal gefragt. Also merkt euch, Winter-Rent Rovaniemi. Könnt ihr euch die Klamotten leihen, wenn ihr auch merkt, oh, meine Wintersachen reichen nicht aus. Aber jetzt kommen wir doch mal zu den Wintersachen, Emmy. Was braucht man denn so, wenn man diese arktischen Temperaturen von minus 5 bis minus 10 Grad 10 Tage oder 7 Tage lang aushalten muss?
Einen schönen Platz am Kamin braucht man dann.
Das stimmt.
Habe ich ja das geliebt, reicht. Feuer am Kamin sitzen. Beste Leben. Nee, was man braucht, ist, Stichwort natürlich Zwiebelprinzip, richtig gute Unterwäsche. Wir schwören mittlerweile wirklich auf Merino-Wolle, Merino-Unterwäsche. Einfach aus dem Grund, da reichen zwei Sätze, also zwei lange Unterhosen, zwei lange Unterhemden. Und die hatten wir dann wirklich 10 Tage an.
Ja.
Ohne, dass sie stinken, anstatt dann irgendwie 8 T-Shirts mitzunehmen.
Ja, so Baumwoll-T-Shirts oder so, könnt ihr euch gleich klemmen. Holt euch 1-2 vernünftige Sets an Merino-Wolle-Unterwäsche, am besten ein bisschen dicker für die kalten Temperaturen. Es gibt ja da auch dünn, mittel, dick. Ich glaube, wir haben so 200 Gramm ungefähr, ist bei uns auf der Verpackung. Und die sind einfach, ja, die leiten auch die Feuchtigkeit gut nach außen. Ne? So Baumwoll-T-Shirt, das wird klitschnass und bleibt klitschnass. Und dann friert ihr auch schnell, ne?
Und dann hatten wir noch so Fleecejacken drüber als zweite Schicht. Und
dann hatte ich noch meine Snowboardjacke dabei und eine Skihose hatte ich dabei mit Unterhose. Also so normale Winterbekleidung, die man irgendwie zu Hause hat. Ne? Also wir haben jetzt nichts nochmal extra gekauft.
Nee.
Und wie gesagt, wenn es dann nicht gereicht hätte, man kann über das Merino-Funktions-Shirt hätte ich noch eine Schicht Fleece anziehen können. Oder noch eine Schicht Merino-Wolle. Also ja. Einfach Schichtensystem. Wenn es wärmer wurde wie beim Langlauf, wo man auf einmal geschwitzt hat, als wäre Sommer, ne, da musste man auf einmal die dicken Jacken wieder ausziehen, weil einem so warm wurde. Da sind wir dann nur mit Fleecejacken bei minus 5 Grad rumgeturnt. Also investiert mehr Geld in vernünftige, funktionale Kleidung, die ihr sicherlich nochmal gebrauchen könnt.
Und Tipp an der Stelle, das habe ich in Finnland gelernt, bei so einem, das lag da aus, ja, wie hält man sich eigentlich warm? Die Klamotten, besonders auch Funktionsunterwäsche, sollte ein bisschen länger sein. Das soll nicht
eng anliegen, ne?
Genau, nicht eng anliegend, weil es soll sich unter den Klamotten ein gewisses Luftpolster bilden, das sich durch die Körperwärme erwärmt und sozusagen der Körper mit warmer Luft umgeben ist, so letztendlich. Wenn du alles ganz eng trägst, dann kannst du dieses warme Polster nicht aufbauen. Also ruhig ein bisschen längere Sachen dann anziehen.
Ja, und dann hatten wir noch beide, wir haben so gefütterte Wanderhosen, sage ich jetzt mal. Ne? Da haben wir beide jeweils eine von, die hatten wir auch mit. Ich hatte am Ende des Tages aber, glaube ich, 10 Tage meine Skihose einfach an, weil die noch mal ein bisschen besser gefüttert ist. Aber so eine gefütterten Wanderhosen gehen auch, je nach Temperatur natürlich, aber mit einer Unterhose und dieser gefütterten Wanderhose macht sich's auch sehr gut. Dann hatten wir dicke und dünne Handschuhe dabei. Wir haben immer die dünnen Handschuhe unter die dicken angezogen. Gerade wenn du viel Fotos machst oder mal mit deinem Handy ein Video machst, ist es halt richtig cool, dass du nicht aus deinem Fäustling oder aus deinen dicken Handschuhen musst und nichts über deinen Fingern hast, weil dir frieren so schnell die Finger weg, dass es gut ist, eine dünne Schicht anzuhaben. Da gibt es auch richtig gute Merino-Wolle-Handschuhe oder einfach jedes andere dünne Paar Handschuhe ist dort auch sehr gut.
Oft hatte ich sogar nur die dünnen Handschuhe an. Das hat dann wie gereicht mit den Händen in der Jackentasche.
Ja. Ja, die sind bei uns nicht so praktisch, weil wir einfach ständig Handyvideos, Fotos machen, ich hatte meine dicken fast gar nicht an, weil das einfach immer so ein Aus, An, Aus, An war. Dann habe ich nur die dünnen angehabt. Und wir haben dazu noch, wie nennt man das, Handwärmer dabei gehabt und Sohlenwärmer. Die haben wir bei Decathlon gekauft. Das sind so Packungen mit jeweils 10, 15 Stück. Und die reagieren, wenn du die aus der Verpackung holst, die Handwärmer sind so ganz kleine Kissen, weiße Kissen gefüllt mit, was ist eigentlich drin?
Kleine Beutel.
Kleine Beutel mit irgendwas gefüllt.
Sandmäßig.
Ja, fühlte sich an wie Sand, ist aber natürlich irgendwas anderes und das reagiert mit Luft, also du musstest das auspacken und am besten so bei Raumtemperatur 18, 19, 20 Grad erstmal 20 Minuten reagieren lassen und dann werden die Dinger so warm und diese Kissen haben wir uns dann immer in die Handschuhe gelegt. Oder das Gleiche für die Sohlenwärmer, haben wir reagieren lassen und uns dann in die Socken gepackt, in die Schuhe und hatten so dann gerade bei Ausflügen, die ein bisschen länger gedauert haben, hatten wir dann doch relativ lange, 5 bis 6 Stunden geben die gut Wärme ab, gerade die Handwärmer.
Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass es wirklich nur so Einweg-Wärmekissen sind. Wir kennen es ja alle, es gibt auch so diese Flüssigkeit, die man so mit so einem Knicker drin, dass es dann hart wird und warm wird. Ich hätte gern sowas gehabt, aber A, sind die oft zu groß, dass man sie nicht einfach in einen kleinen Handschuh stecken kann und die werden viel zu warm, als dass sie direkt auf der Haut dann letztendlich getragen werden kann.
Ja, und du musst sie, was natürlich nur geht, wenn du eine Selbstverpflegerhütte zum Beispiel hast, wenn du die zurückkochen musst, sag ich mal, musst du das so in so heißes Wasser irgendwie packen.
Also da hätte ich gern was anderes gehabt, aber ich bin da jetzt auf keine andere Lösung gekommen.
Nicht so schnell,
nicht so
das
schnell,
war relativ kurzfristig noch. Aber ja, Handwärmer und Sohlenwärmer gibt es sicherlich auch, wenn ihr mal recherchiert, vielleicht auch eine bessere Variante zu den Einweg.
Ach, da werden wir nochmal deep recherchieren und auch auf unserem Blog dann weiterempfehlen, wenn wir was gefunden haben.
Ja, und sonst hatten wir natürlich immer Mütze auf. Ich habe so Mütze mit Vlies drin, die nochmal extra warm hält. Dann Schlauchschals hatten wir auch immer, um bei gewissen Touren nochmal den Extraschutz rund um Kinn und Hals zu haben. Und die kannst du auch mal übers ganze Gesicht ziehen, wenn wie bei dem einen Abend im Nationalpark es so kalt wird, dass du froh bist, dass du dir fast dein ganzes Gesicht verhüllen kannst. Sonnenbrille nicht vergessen. Wir hatten so viel Sonne und auch Sonnencreme, wird man nicht glauben, aber wir hatten durchaus Sonnenbrand nach unserer Langlauftour und hier Wanderung.
Ja, der Schnee boostet halt die Sonne nochmal richtig ins Gesicht.
Und was ich noch empfehlen kann, ich habe ja im Winter mit sehr trockener Haut zu kämpfen und da gibt es von Weleda so eine Cold Cream, die ist sehr, sehr ölbasiert und trocknet die Haut nicht noch mehr aus, weil wenn ihr im Winter euch jetzt mit einer Creme eincremt, die sehr wasserbasiert ist, dann hat das nur den Effekt, dass die Haut noch trockener wird durch die Kälte. Also nehmt was Ölbasiertes. Und es gibt vom Weleda nicht nur diese Cold Cream, die ich nutze, sondern auch so eine Babycreme. Da steht drauf Wettercreme oder so. Dies soll auch richtig gut sein. Also schaut mal nach diesen Cremes. Und ich benutze die jetzt im Winter sowieso nur, weil die einfach perfekt ist für trockene Haut. Und was sich für eine Winterreise auch eignet, ist eine Thermoskanne. Also habt eine Thermosflasche dabei, wo ihr euch heißen Tee für eure Wanderung oder was auch immer reinmachen könnt. Gerade wie wir, wo wir abends im Nationalpark waren. Wenn man da dann nochmal einen heißen Tee trinken kann, das ist schon sehr, sehr, sehr vorteilhaft und hat sich sehr bewährt gemacht. Ja, und jetzt noch die Frage der Fragen, die wir auch oft bekommen haben. Wann ist denn eigentlich die beste Reisezeit? Wann soll ich denn nach Lappland, um Polarlichter zu sehen? Und da eignen sich vor allem die Monate September bis März, weil das sind einfach die Monate, wo die Nächte richtig schön lang sind und der Himmel dunkel ist. Und dazu solltest du natürlich einen Ort wählen mit sehr, sehr wenig Lichtverschmutzung. Und das geht natürlich am besten, wenn du eine Stadt mit den vielen hellen Lichtern verlässt. Und das ist in Lappland gar kein Problem, weil es eigentlich außerhalb einer jeden Stadt, und da gibt es jetzt auch nicht super viele Städte, selbst in den Dörfern ist es nicht wirklich hell.
Ist halt super dünn besiedelt, so dass du einfach aus der Stadt 20 Minuten rausfährst und dann schon nichts mehr
siehst von dem Licht, genau. Und da können wir dir empfehlen, so Wetterradars zu checken. Ich habe immer eingegeben, Wetterradar Rovaniemi zum Beispiel, und habe auf der ersten Seite, ich weiß gar nicht, ob es wetter.de war oder so, da kannst du nämlich mal so nachschauen, wie die Wolken gerade stehen. Und da konnte ich sehr gut oft ablesen, okay, die nächsten Stunden ist es stark bewölkt und es macht jetzt wenig Sinn, rauszugehen oder loszufahren. Und wir haben uns auch sagen lassen, dass die besten Stunden, um Nordlichter zu sehen, immer so zwischen 9 abends und 2 Uhr morgens sind. Aber die Aktivität der Nordlichter ist total verschieden. Also manchmal hast du nur einen ganz geringen Wert, wie bei unserer Sichtung, wo man sie dann ganz schwach am Horizont sieht. Oder manchmal haben sie eine starke Intensität, wo sie in den buntesten Farben über dem Kopf
quasi explodieren.
Explodieren, das hatten wir jetzt nicht das Glück. Kam jetzt aber tatsächlich die letzte Woche in Lappland, war richtig verrückt. Da müsst ihr mal dem Kanal von Lorenzo Mirandola folgen. Das ist ein Italiener, der dort lebt und der ist jeden Tag auf Polarlichtertour.
Genau, und auf Instagram stellt er halt immer die aktuelle Sonnenaktivität rein, wie es aussieht, was so
zu erwarten ist. Ja. Also richtig cool. Und die Apps Aurora und Polarlicht haben wir auch genutzt, um einfach immer zu schauen, wie ist die Aktivität, wo sind die besten Chancen. Und ja, mit den Apps kann man sich ein bisschen gut durch Lappland navigieren lassen. Wie gesagt, es gibt genügend Touranbieter, mit denen ihr die Tour einfach machen könnt, die sich auch nochmal natürlich viel besser auskennen. Wo fahren wir hin? Lohnt es sich heute, als wenn, wie wir sind eines Abends einfach mal losgefahren. Wir dachten, komm, wir fahren immer Richtung Norden. Und es wurde einfach nicht klar. Also es war so bewölkt, dass wir nach 3 Stunden wieder zurück waren und einfach nur einmal durch die Nacht gefahren sind.
Wenn ihr euch auf die Pirschfahrt nach Polarlichtern macht, da auch wieder Sohlenwärmer einstecken, Handwärmer. Man ist so lange draußen und möchte dem Spektakel ja auch irgendwie lange verfolgen. Und da wäre es sehr schade, wenn einem dann schnell kalt wird.
Und es wird schnell kalt. Und
das wird nachts wirklich sehr schnell kalt.
Vor allem, wenn du an der Kamera stehst. Wir hatten ja dein Stativ dabei. Unbedingt mitnehmen, wenn ihr mit einer, ich sag mal, mit einer richtigen professionellen Kamera unterwegs seid, unbedingt Stativ. Dann ja, also meine Finger sind ständig aufs Neue eingefroren, weil man steht dann da mitten in der Kälte, bewegt sich kaum. Man muss immer wieder die Handschuhe ausziehen, um die Kamera zu bedienen. Und das war schon ein bisschen schwierig, aber es ging.
Vorteilhaft wäre noch eine Kamera, wo man manuell die Einstellung zur Belichtungszeit ja einstellen kann, sodass man problemlos 2 bis 5 Sekunden mal belichten kann. Wie Balle schon meinte, am besten auf einem Stativ. Oder sogar mal eine Langzeitbelichtung machen kann.
Genau.
Aber wir haben selbst mit den Handys, also moderne, neue Handys, können das auch schon echt gut einfangen.
Also ich hatte das iPhone 15, habe ich das? Ja, ne? Das einfach mal draufgehalten, das belichtet automatisch für 3 Sekunden und die Bilder waren so gut. Also da ist teilweise die Kamera gar nicht hinterhergekommen, also die richtige Kamera. Das geht auch und manchmal könnt ihr das in euren Kameras am Handy auch einstellen, wie lang dort belichtet werden soll. Und alles so zwischen 3 bis 10 Sekunden ist ganz gut, um klar und deutlich Polarlichter auf dem Bild darzustellen.
So, jetzt haben wir eigentlich so fast jedes Thema und jeden Tipp abgegeben, den wir geben können. Am Ende des Tages stellen wir uns natürlich alle die Frage, How much is the Finnish fish? Also klar, eine Reise nach Lappland gehört jetzt nicht zu den günstigsten Reisen. Aber es hängt davon ab, wie viele Touren möchte man machen, in welchen Hotels schläft man.
Ja, während der eine sich so ein Glas Iglu für 400, 500, 600 € die Nacht gönnt, schläft der andere in einem einfacheren Airbnb-Hütchen wie wir. Die hat auch umgerechnet, was hat sie gekostet? 130, 140 € die Nacht, ist auch schon gar nicht mal so wenig, aber halt ja doch noch das Günstigste, was du so kriegen kannst.
Genau, also wir waren, wie gesagt, recht preiswert unterwegs, was Unterkünfte angeht. Wir haben echt viel selbst gekocht, waren sehr selten irgendwo essen. Natürlich gehört der Kaffee am Mittag immer dazu. Ja. Aber grundsätzlich haben wir schon darauf geachtet, jetzt für Verpflegung nicht Unmengen viel auszugeben.
Genau, und wir haben hier mal eine Tabelle mit so ein paar Beispielen, die wir euch mal nur mal nennen können. Also so grob gesagt haben wir sicherlich an die 2.000 € pro Person ausgegeben. Das sind runtergebrochen 200 € am Tag für 10 Tage, inklusive allem, ja, Benzin, Auto, Unterkünfte, Verpflegung, Touren, Sonstiges. Und um mal ein paar Beispiele zu geben, der Hin- und Rückflug hat knapp 400 € gekostet mit Eurowings und Finnair, 2 verschiedene Flüge.
Mit Gepäck, mit Aufgabegepäck.
Der Mietwagen, wie schon anfangs erwähnt, 400 Euro, sind also pro Person knapp 200 Euro.
Aktueller Benzinpreis 2 Euro pro Liter.
Genau, da haben wir, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wie viel wir da insgesamt, ich glaube es waren 150 Euro für die, 130 Euro für die ganzen 10 Tage. Wir sind ja nicht super viel gefahren, es waren knapp 1000 Kilometer, mehr als wir dachten, weil wir sind ja irgendwie nur gefühlt 3-4 Mal irgendwo hingefahren. Ja, dann die einfacheren Unterkünfte, die kosten dann meistens so zwischen 100 und 150 Euro pro Zimmer, pro Einheit, heißt pro Person 50 bis 75 Euro. Das spiegelt auch so ein bisschen unsere Unterkünfte wider. Und besondere Unterkünfte, da gibt es natürlich kein Limit nach oben. Es gibt, wie gesagt, diese besonderen Glas-Iglus und was es da nicht alles für wunderschöne Hütten gibt für 400, 500, 600 Euro die Nacht für 2 Personen.
Ich würde sagen, wir suchen auch mal richtig fancy Übernachtungen raus, auch für den Blog. Dass, wenn ihr sowas Exotisches mal ausprobieren wollt, genau, dann schaut
da
mal.
Da habe ich auch schon ein paar notiert, die wir auf der Reise auch gesehen haben oder wo wir dran vorbeigefahren sind. Ja, Einkaufen im Supermarkt hatten wir auch erwähnt, ist ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, der Lidl zum Beispiel, als in Deutschland, aber es geht durchaus. Es war jetzt nicht der super hohe Kostenpunkt.
Kommt halt aber auch sehr auf das Produkt drauf an. Ich glaube, Käse und Tomaten waren super teuer zum Beispiel. Brot und so, Wurst.
Standard, ne?
War ja vielleicht 10-15% teurer als genau. Hier bei uns.
Touren und Ausflüge, das sind im Schnitt meistens so zwischen 100 bis 150 Euro pro Person. Und da reden wir jetzt von Husky-Schlittenfahrt, Snowmobilfahrt, diese Saunatour oder Polarlichterjagd. Also da könnt ihr immer gut Pi mal Daumen mit 100 bis 150 Euro pro Person rechnen.
Im Restaurant, in einem einfachen Restaurant, muss man so mit 25 bis 35 Euro pro Nase ungefähr rechnen für ein Gericht und Getränke.
Ja, wie zum Beispiel bei dem Burger, da haben wir, glaube ich, 30 Euro pro Person für einen Burger und ein Getränk. Hm. Also das ist schon teurer als in Deutschland. Und wenn ihr da jetzt in ein richtig gutes Restaurant geht, könnt ihr ja mal hochrechnen, da seid ihr locker bei 50 Euro pro Person.
Kann man problemlos ausgeben.
Ja, und Kaffee und Kuchen war im Schnitt meistens 10 bis 12 Euro. Also so ein Kaffee kriegst du, sag ich mal, für 4, 5 Euro. Kuchen war relativ teuer. So ein kleines Stückchen Kuchen, sagen wir mal ein Käsekuchen, aber ein kleines Stück war 7, 8 Euro. Also das ist schon krass.
Also ein Stück Kuchen für 5 Euro war schon günstig.
Schnappi. Ja, und das waren mal so die Preise. Könnt ihr euch mal ein bisschen zusammenlegen, was das vielleicht für euch bedeutet? Wir haben auf dem Blog auch schon alles notiert. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen unter www.kommwirmachendaseinfach.de. Wenn ihr den Beitrag nicht sofort seht auf der Startseite, gebt mal Lappland ins Suchfeld ein, dann findet ihr es oder unter dem Land Finnland. Ja, und das war jetzt unser deutlich längerer Podcast als gedacht. Ich habe noch zu Emmy gesagt, komm, lass uns Podcast aufnehmen. Ist bestimmt nicht viel, 45 Minuten. Und jetzt gucken wir aufs Aufnahmegerät.
Du hast aber auch eine halbe Stunde von der Husky-Tour geschwärmt.
Aber also, Leute, das musste sein.
Seht uns nach.
Und der jetzt noch zuhört und immer noch dabei ist, Glückwunsch. Anscheinend haben wir dich nicht komplett zu Tode gelangweilt mit unserem Husky-Gequatsche. Ja, aber das war unsere Reise und sie gehört definitiv zu unseren Top 5 Reisen der letzten Jahre. Das haben wir beide schon festgestellt und für uns verankert. Also einfach von der Fülle an Aktivitäten,
von Erlebnissen.
Erlebnissen, von der Wunderschönheit der Landschaften. Also es war absolut eine gigantische Reise und jedes Erlebnis war intensiv für sich. Und ich glaube, ja, wenn man mal so richtig Winter Wonderland erleben will und mal so Sachen machen will, die machst du in Österreich nicht. Du fährst nicht in Österreich Snowmobil oder bist auf einer Husky-Farm oder so. Der sollte nach Finnisch Lappland. Also es war wirklich eine Traumreise, die nicht besser hätte sein können. Und die können wir nur jedem von euch ganz, ganz, ganz dolle ans Herz legen.
Und ich kann an der Stelle auch nochmal ermutigen, vielleicht auch einen eigenen Mietwagen zu nehmen. Also ich habe ja anfangs erwähnt, ich hatte echt Respekt mit Schnee und Eis. Es ist nicht 100% freigeräumt, die Straße. Also man sieht jetzt nicht den Teer auf der Straße, sondern es ist einfach noch mit Schnee bedeckt. Aber man fährt trotzdem 60, 70, 80 km/h. Das ist da normal, das ist da auch safe, würde ich sagen, mit so Spike-Reifen.
Ja, und der Verkehr ist ja auch total dünn. Also außerhalb von Rovaniemi, ne, wenn wir da die eine Hauptstraße Richtung Osten gefahren sind, da passiert ja auch nichts.
Und
also,
es geht in meiste Zeit wirklich nur geradeaus. Wir sind 2 Stunden in eine Richtung gefahren und sind nicht an einer Ampel stehen geblieben.
Nee, es gibt auch kaum Ampeln, das ist auch cool.
Also absolut easy gewesen, mit dem Auto unterwegs zu sein. Die sind da bestens ausgerüstet, da leben Leute, die machen das jeden Tag. Von meiner Seite nochmal eine Ermutigung, das ruhig alles auf eigene Faust zu machen.
Ja, und es war im Nachhinein auch deutlich schöner war es schon, dass als wir, sag ich mal, Rovaniemi verlassen haben und in unsere individuelle Reise gestartet sind, nämlich die Landschaften rund um Posio, Ruka und Kuusamo mit den Nationalparks sind wunderschön und das ist einfach nochmal Next Level an Winter Wonderland als jetzt drüben in Rovaniemi, was auch sicher gut ist und auch Charme hat, aber wenn ihr es noch schöner haben wollt, dann verzieht euch aus der Stadt. Wir lassen euch jetzt in Ruhe, wir gehen jetzt und sehen uns hoffentlich bei einer nächsten Folge hier auf unserem Kanal Auf und Davon.
Danke, dass du eingeschaltet hast, reingehört hast. Lass gerne Feedback da, kannst du uns mal schreiben, wenn es dir gefallen hat, falls genau. Du noch Fragen hast, auf unserem Blog, komm, wir machen das einfach. Findest du uns und auch bei Instagram und so weiter.
Und so fort. Und jetzt hören wir auf. Also, bis dann, ihr Lieben. Baba, ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.